The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Ich begrüße die Schauspielerin Katrin Anna Stahl. Sie ist natürlich noch so viel mehr. Sie war auch schon mal zu Gast vor einem Jahr. Aber jetzt habe ich genug geschwafelt. Liebe Katrin, hallo.
Hallo, ich freue mich, wieder da zu sein.
Ist eigentlich Katrin oder sag mal Katrin Anna?
Nee, einfach Katrin. Also ich nenne mich Katrin Anna Stahl, weil ich auch wirklich so heiße. Weil meine Oma Anna war meine Taufpatin und deswegen heiße ich Katrin Anna Stahl auch wirklich im Ausweis. Aber als ich begonnen habe, Theater zu spielen und zu drehen, habe ich festgestellt, wenn man Katrin Stahl googelt, dann gibt es ganz viele Katrin Stahls in Deutschland. Aber Katrin Anna Stahl kommt man immer zu mir.
Ja, das klingt ja auch cool.
Also gibt es, glaube ich, wirklich nur mich und deswegen war es dann sinnvoll.
Okay. Ich habe jetzt mal, weil ich habe, also wir haben, als wir uns das erste Mal getroffen haben, ich verlinke das hier auch in den Shownotes, da haben wir so ein bisschen über auch dein Filmemachen gesprochen, auch so ein bisschen dieses Lokalkolorit, was du immer so wieder so aus Bayern, Oberbayern ist es, glaube ich, gell?
Oberpfalz,
Entschuldigung, Oberpfalz.
Ja, tschechische Grenze, genau.
Ja, aber was du so ein bisschen gerne so rausbringst, ja? Mhm. Dann habe ich so überlegt, was weiß ich denn jetzt noch, also was gibt's denn Neues, was weiß ich denn noch nicht über Katrin Anna Stahl? Jetzt habe ich ChatGPT gefragt, ja?
Ja, ja. Das ist ja interessant, das habe noch nicht mal ich gemacht, über mich selber.
Und dann habe ich gesagt, aber zu ChatGPT, das muss ich sagen, ich lese das jetzt mal vor, aber es ist auch nicht lang, aber ich habe gesagt, so mach mal so ein bisschen so eine kernige Aussage, mach jetzt mal nicht so ganz so glatt. Man macht so ein bisschen mit so ein bisschen Spitzen, ja. Aber es ist natürlich ChatGPT.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ChatGPT macht natürlich immer, ist ja trotzdem immer unglaublich höflich. Also es ist nicht so, das will keine Grenzen verletzen. Ist ganz wichtig.
Ja. Noch
okay,
nicht.
Also ich lese es vor. Katrin Anna Stahl ist so eine Schauspielerin, bei der man das Gefühl hat, sie hätte heimlich ungefähr jeder dritten deutschen Fernsehproduktion der letzten 10 Jahre mitgespielt. In jeder dritten deutschen Fernsehproduktion, ohne dass man jemals genau weiß, woher man sie eigentlich kennt. Sie wirkt ein bisschen wie die personifizierte Mischung aus Arthouse-Kino, ZDF-Abendprogramm und einer Frau, die theoretisch auch einen Biohof in Brandenburg besitzen könnte. Während andere Schauspieler auf roten Teppichen posieren, hat man bei ihr eher das Gefühl, sie würde lieber mit einem Drehbuch und einem Kaffee irgendwo über Filmförderung schimpfen. Und genau deshalb wirkt sie wahrscheinlich echter als viele andere im deutschen Schauspielbetrieb.
Das ist aber cool. Das finde ich gut. Kannst du mir das schicken? Das finde ich wirklich nett.
Ja, kann ich dir schicken.
Damit kann ich sehr, sehr gut leben, ehrlich gesagt.
Kannst du auch mit diesem Bio-Bauernhof in Brandenburg?
Naja, ich habe ja, also erstmal, ich komme ja vom Acker.
Ja.
Ich hatte sehr schöne Zeiten schon in Brandenburg, weil ich da auch Theater gespielt habe, immer so eben so Cottbus und in allen möglichen kleinen Orten und da auch auf Tournee war. Und ich habe praktisch auch einen Acker in Dagelfing in München, 60 Quadratmeter, den ich bebaue. Und da anpflanze und so. Da war ich auch heute früh schon zum Gießen.
Oh.
Und deswegen, also ich bin nicht so nah weg von Bio, Bauer und Bauernhof und Land eh nicht. Und ich mag den Osten sehr gerne.
Ja, und du bist ja schon, wie gesagt, durch und durch so sehr heimatverbunden auch, gell?
Absolut, genau. Also deswegen, genau. Also wie gesagt, meine beiden Großeltern hatten einen Bauernhof. Ich bin auf einem auch wirklich eigentlich aufgewachsen, kann man sagen so. War da auch das erste Enkelkind. Das heißt, ich bin mit meinem Opa wirklich mit dem Traktor den ganzen Tag rumgefahren und habe Kartoffeln geerntet. Ich kann eine Kuh melken, ich kann Kühe ausmisten im Stall, ich war beim Schlachten dabei.
Mhm.
Also ich kann, also so Getreide geerntet haben wir auch. Also so, also ich war da überall mit dabei und in der ersten Front und ja, eigentlich verrückt, wenn ich dran zurückdenke. Aber und es hat auch immer noch den Effekt, wenn ich diese beiden Hände in meinen Ackerboden reinstecke, dass ich mich wahnsinnig gut dabei fühle. Also ich habe das schon.
Ja, das...
Was ja gut ist.
Ja. Ja, das ist eben so ein bisschen... Ich verfolge dich lose in den sozialen Medien. Also, ja. Ich verfolge dich lose. Das alleine klingt ein bisschen komisch, gell? Aber ich verfolge... Ja, in den...
Du lehnst Stalking ab und lose klingt so ein bisschen seriöser.
Genau.
So interpretiere ich das, was sehr nett ist.
Ja. Ja, ja, oder es gibt einige, sozusagen. Wenn ich jetzt jeden, kann ich ja nicht direkt verfolgen, also so lose. Es gibt so ein paar, die ich einfach lose verfolge. Immer mal wieder irgendeine.
Ja, genau, das mache ich ja auch. Also.
Ja, aber da merkt man es, also wenn man dir folgt oder wenn man sich so ein bisschen für dich interessiert, dann merkt man schon, dass eben auch so dieses Heimatverbundene oder so ein bisschen, ich finde ja auch sehr ein bisschen so bodenständig eigentlich so ein bisschen.
Ja,
so.
Ja, also da habe ich gar nichts dagegen. Ich glaube, ich bin irre genug, dass ich mit bodenständig auch noch leben kann als Attribut. So.
Ja, also natürlich im Kontext einer Schauspielerin, das muss man ja auch nochmal sagen.
Ja, genau, das meine ich, in diesem irren Kontext meines Lebens ist Bodenständigkeit nicht so blöd. Da kommt man ganz gut damit durch, auch irgendwie durch dieses irre Schauspielerleben so.
Ich habe ja dir ein Drehbuch von meinem Langfilm geschickt. Wir wollten ja heute auch ein bisschen über das Filmemachen so sprechen. Du bist ja eben auch Regisseurin und machst so auch deine eigenen Sachen. Aber bevor wir so damit weitermachen, was hast du denn in dem letzten Jahr so getrieben, wenn du das zusammenfassen könntest? Gibt es da irgend so Highlights oder dass du sagst, das habe ich erreicht, das war toll, seit deinem letzten Besuch bei mir?
Ja, also ich habe wirklich Gott sei Dank in einer Zeit, in der gerade wirklich es drunter und drüber geht und viele Schauspieler nicht drehen oder fast gar nicht drehen, man muss echt sagen, ich durfte letztes Jahr sehr viele schöne Dinge drehen. Also ich habe bei einer neuen RTL-Serie, Heiter und Wolkig, habe ich mitgespielt. Ich habe bei einer bayerischen Serie für den BR, auch von meinem Freund Simon Pierce, einem Kabarettisten, der ist relativ bekannt mittlerweile.
Ja, ja, ja.
Genau, und für den gab es eine neue Serie, Bappas, heißt das, wo es praktisch um zwei junge Väter geht, die eben da so ihre verschiedenen diversen Probleme mit dem Eltern sein, älter werden, Mann sein haben. Und da gibt es eben auch ein paar Frauenfiguren. Das durfte ich drehen. Ich durfte bei einem ganz tollen Kinofilm mitspielen, der jetzt auf dem Filmfest München, das weiß ich jetzt seit 5 Tagen, dass der da Premiere hat, Kalter Hund.
Ja,
Pauline Rönneberg hat da Regie geführt und da durfte ich mitspielen. Und was mich jetzt unfassbar freut, dass das jetzt am Filmfest läuft. Und habe dazwischen auch noch ein paar andere sehr schöne Dinge gedreht. Also das war für mich total super, dass das so in einer Zeit, wo eben so vielen es schlecht geht, dass ich so viel drehen durfte, weil ich hatte davor in Corona so ein paar schlechte Jahre, wo ich echt, also wo viele, aber ich eben auch, sehr gehadert haben mit dem Beruf und wo es mir nicht so gut ging und wo man sich dann oft überlegt hat, hey, hat das noch Sinn? Schaffe ich das? Ich will glücklich bleiben. Mache ich das weiter? Muss ich mir noch was anderes suchen? Oder brenne ich wirklich so dafür, dass und geht das so auf, dass ich auch weiterhin glücklich bleiben kann in dem Berufsfeld, in dem ich bin? Also ich bin ja eh schon mehr als Schauspielerin geworden, auch weil ich gemerkt habe, ich bin sehr viel glücklicher, wenn ich auch noch schreibe, wenn ich auch noch Regie führe, wenn ich weiter Theater spiele, wenn ich Musik mache. Also ich arbeite einfach sehr gerne und alle Dinge, die ich so mache, mache ich eben sehr gerne und die setzen sich dann zu einer Vollzeitbeschäftigung zusammen praktisch. Also ich bin nicht sehr gerne tatenlos so. Und seit ich das auch tue und es auch aufgeht, bin ich total happy so. Also ich habe ein sehr glückliches letztes Jahr eigentlich verbracht. Und ich habe auch, was das Filmemachen betrifft, also ich hatte ja letztes Mal, glaube ich, erzählt, dass ich ja meinen Debüt-Kinofilm plane und den auch in der Oberpfalz in meiner Heimat drehen will und dass es auch ein sehr wilder Film wird mit 24 Stunden Oberpfalz und es wird ausgelöst durch einen, was halt bei uns an der tschechischen Grenze halt immer noch hoch im Kurs ist und was auch alle Geschichten prägen, durch einen Kuchen, in dem Drogen reingebacken sind, eskaliert so ein ganzes Dorf irgendwie in einer Nacht in verschiedenste Richtungen. Und es sind alles, es ist geschmückt mit wahren Geschichten, auch dieses ganze Drehbuch. Und ich habe das im Herbst für mich jetzt mal in einer Version fertig geschrieben, wo ich es dann endlich gut fand. Also ich habe wirklich lang rumgeschrieben dran so. Und habe es dieses Jahr auf der Berlinale dann Produzenten gezeigt. Und die haben einfach gesagt, ja cool. Ja gut, dann lass uns jetzt mal daran arbeiten. Und ich habe praktisch diese Produzenten, also lustigerweise, ich habe gestern wieder eine Version abgegeben. Und die sind so schnell, diese Produzenten, ich kenne das gar nicht, weil normalerweise ein Produzent, also sorry, alle Produzenten, die es jetzt sehen, aber normalerweise ist es so, du schickst irgendwas irgendeinem Produzenten, dann hörst du 3 Monate nichts. Und dann triffst du ihn irgendwo auf irgendeine Filmpremiere oder so und dann ist es so ein komischer Moment und dann, nee, okay, ich bin noch gar nicht dazugekommen und dann lesen sie wieder nicht und irgendwann lesen sie dann und dann ja, dann ist das ein bisschen komisch und dann meistens ist es nichts oder so. Und die sind halt gleich Feuer und Flamme. Ja, genau. Und das ist dann immer so ein bisschen schwierig und dann muss man das halt immer so ganz locker nehmen und ist ja auch okay. Aber die sind total toll. Also die heißen Schmidt-Bauer-Film, ich kann es ihr mal sagen. Und die, das sind die Tanja und der Andreas Schmidt-Bauer. Die sind ganz toll und also wie gesagt, wir haben jetzt mal vor, das miteinander zu machen. Mal gucken, aber die sind auf jeden Fall, also ich kann die nur loben, weil das wirkt fast unseriös. Ich habe es gestern Abend ihnen geschickt, die neue Drehbuchversion, und sie haben es jetzt schon gelesen. Ja. Und jetzt schon Anmerkungen dazu. Ja. Und das ist halt total toll und ich bin total happy. Und jetzt gucken wir mal, jetzt wird halt der BR und der FFF angegangen und angegangen in jeglicher Form, also positiv und negativ. Nee, und einfach mal gucken, dass wir, was jetzt da ist, aber es ist ein total gutes Gefühl, wenn es weitergeht. Und ich freue mich wahnsinnig.
Und das ist so ein bisschen, also da hatten wir tatsächlich letztes Mal auch drüber gesprochen, es gibt ja diese Kino, diese so bayerische Kinofilme, so Leberknödel, ich weiß gar nicht.
Leberkäst-Chunky und Leber, genau, Steckerlfisch-Fiasko, ja. Diese ganzen alles, Rita ja. Falk, ja genau, ja. Eberhofer-Krimis, genau.
Ja, genau. Und das so ein bisschen, ist das dann die Kerbe, in die du schlagen würdest? Also auch, dass
das
man Geld lieber findet,
meine ja. ich? Also das ist definitiv zwischen Braunschlag, Hinderfing war auch so eine BR-Serie, die recht erfolgreich war mit dem Maxi Brückner in der Hauptrolle und halt so dieses ganze Rita Falk oder halt diese österreichischen Harder-Filme. Also das sind natürlich große Vorbilder, aber in denen würde ich mich gerne, also denen eifere ich hinterher und die würde ich mal als Schlagworte benutzen.
Ist das kann man sich das auch so vorstellen, auch so ein bisschen durch deine Prägung, also auch dieses Heimatverbundene dann so in der Pfalz und so weiter, so dass du sagst, auch solche Geschichten, da gibt es so viele Leute, die das gucken werden, die sich damit identifizieren, die so, auch es ist ja auch so ein Gefühl, was du transportierst. Ich wohne jetzt in Darmstadt in Hessen, da haben wir nicht so, habe ich das Gefühl, so sind wir schon auch heimatverbunden, aber anders, das ist irgendwie so... Wird jetzt auch keiner auf die Idee kommen, einen hessischen Film in dem Sinne, in so einem Rahmen zu machen, ja?
Ja, ich weiß es. Ich glaube, dass solche Filme in jedem Rahmen entstehen, aber natürlich gibt es, glaube ich, so Gegenden, wahrscheinlich jetzt Bayern und dann noch die tschechische Grenze dazu, wo halt so lange dieser eiserne Vorhang war und auf einmal war der weg und da trifft halt schon sehr viel Skurrilität, dann natürlich mit viel Grenz. Geschichten mit Prostitution, mit Drogen und so, das hatten wir halt alles. Das habe ich schon als Kind, kriegst du das mit, wenn du dann darüber gefahren bist nach Tschechien, dass da halt natürlich ein Straßenstrich ist. Du hast mitgekriegt, dass irgendwie alle Drogen bei uns verfügbar sind oder waren. Also es war meine ganze Jugend war davon geprägt, dass du wusstest. Also lustigerweise, ich bin dann in die Großstadt gekommen und ich dachte immer, ich habe alles verpasst und habe dann gemerkt, ja also... Wir haben nicht so viel verpasst und unsere ganzen Partys bestanden halt auch aus billigstem Alkohol natürlich aus Tschechien, weil es war immer so ganz klar, also ein Auto voll machen, nach Tschechien rüberfahren, pro Kopf dürftest du 2 Flaschen harten Alkohol und 2 Stangen Zigaretten einführen wieder nach Deutschland. Mhm. Und ich meine, das hat halt alles nichts gekostet, also umgerechnet ein paar Mark damals noch und unsere... Und wenn du ein Auto voll hast, dann kannst du danach schon mal einfach eine Party feiern, so mit Alkohol und harten Drogen. Und, harten Alkohol, nicht hart. Ich muss dazu sagen, kann man machen, harte Drogen. Ich habe harte Drogen nie genommen. Ich glaube, weil ich immer Angst hatte und weil sie immer verfügbar waren. Habe ich zum Beispiel gar keine genommen. Also, aber harten Alkohol, den habe ich genossen. Alkohol, ja. Und genau, also, was heißt harter Alkohol? Halt Wodka, Gin, was man halt da so kaufen konnte. Slivovitz, keine Ahnung. Aber das Krasse ist halt, dass damit haben wir halt unsere Partys finanziert. So. Und es gibt immer noch Freunde von mir, die rauchen immer noch die tschechischen Zigaretten. Also was es mit uns gemacht hat, ich sehe ein bisschen schlecht. Also ich weiß nicht, ob das vom tschechischen Alkohol kommt. Aber so. Das war halt natürlich eine krasse Gegend. Und wie man schon sieht, man muss immer eigentlich drüber lachen. Oder es war ganz klar, wenn wir zu diesem Markt fahren, wo es diesen billigen Alkohol gibt, dann kommen wir an dem Straßenstrich vorbei und dann haben die natürlich Sex gehabt. Also an den Bäumen halt. Das war alles voller Klopapier. Das hast du halt auch gesehen. Das war auch nicht versteckt. Also ich meine, das ist dann so, das war so ganz klar. Oder Jungs von uns sind auch da immer rübergefahren und haben dann irgendwie mit Geldscheinen aus dem Autofenster gewunken und die sind ihnen hinterhergelaufen, die Prostituierten und so. Und sind auch teilweise ins Puff gegangen, um sich halt da entjungfern zu lassen. Also das ist einfach so bei uns. Und das sind natürlich, wie in Österreich, wirklich tiefschwarze Geschichten, die da einfach immer im Umlauf waren. Mhm. Und die man dann halt auch, also die mich auf jeden Fall hart inspirieren. Und weil natürlich auch uns, also die bayerische Seite, also die Oberpfälzer Seite, da sind halt die Leute eigentlich sehr, die Wälder sind halt rauer, das ist nicht dieses schöne pittoreske Oberbayern, sondern bei uns sind alle ein bisschen verstockter, das ist ärmer, das war halt so lang dieser Todesstreifen, wo halt nichts war, wo die Wirtschaft, ja, wo es allen schlecht, ja, geht, so ein bisschen. Und die Männer reden wenig bis gar nichts, die Frauen den ganzen Tag, so wie ich halt auch. Und die Menschen trauen auch anderen Leuten wenig, Tschechen schon gleich gar nicht eigentlich so. Also wir sind sehr verschroben so. Mhm. Und trotzdem sehr herzlich. Also so eine ganz komische Mischung. Und natürlich kommt aus dem viel Geschichte. Also für mich kommen da unfassbar viele Geschichten raus. Und ich liebe meine ganze Familie dort hart. Aber sie sind natürlich alle sehr speziell. Und wenn da jemand von außen, glaube ich, dazukommt, keine Ahnung, was der denkt, aber ja. Yeah. Ja. Und da denke ich halt immer, da muss man Geschichten erzählen. Ich muss halt weil ich kenne das auch so gut und ich bin auch so und ich komme daher und ich fühle mich da sau wohl. Und deshalb, das ist mir das Nächste so, wo ich Geschichten erzählen muss. Also wenn ich eigene Drehbücher schreibe. Wenn ich Auftragsdrehbücher schreibe, klar, kann ich dann auch irgendwie, ich war lang genug in Berlin oder in München oder irgendwo, dass ich natürlich andere Geschichten auch erzählen kann. Aber wenn ich über mich nachdenke, was ich lustig finde oder jetzt gerade als Comedy oder als verschrobene Geschichte, dann ist es Spielzeit immer in der Gegend, weil auch der Dialekt da sein Nötiges tut und so. Also, genau. Und die Geschichten existieren einfach.
Ja, ja, und aber was ich natürlich meinte, ist so dieses, auch im Vergleich jetzt zu Hessen oder so, das hat ja immer so in dieser, alles was so ein bisschen aus der Gegend kommt, ist so wie so leicht für den Rest von Deutschland so ein bisschen romantisch verklärt, so. Also, oder ja, es ist halt auch so, das ist halt die Frage, und da haben wir vielleicht auch beim letzten Mal drüber gesprochen, so dieses, gibt's dann immer nur diese eine Richtung, also so der depperte Polizist oder so, also muss das immer so, es gibt ja so gewisse Figuren, wo man so sagt, das ist auf jeden Fall, könnte in Bayern, also kommt in Bayern vor. Und es wird immer so ein bisschen, was in Bayern macht, ja, man, den findet man ja ganz nett, den nimmt man aber auch nicht ganz,
ja, ja,
ernst.
Genau.
So.
Ja? Naja, das, sag mal so, es gibt natürlich gewisse Klischees,
ja,
die halt Klischees sind, weil sie auch stimmen. So.
Ja.
Also es ist halt dann schon so, wenn du halt auf so bei uns auch im Dorf natürlich, und das hat sich auch immer noch nicht wirklich geändert. Also ich war jetzt auch vor 2 Wochen zu Hause und da war halt dann, besser gesagt, das ist schon 3 Wochen her, da war halt dann Brauereifest. In der Nacht davor war Maibaum aufstellen von der Feuerwehr. Meine Mama hat auch noch ein Dorffest gemacht, weil die macht dann so eine Pflanzenbörse, wo man dann so für den Garten so Blumen kaufen kann irgendwelche Tomatenpflänzchen und sowas. Und ich helfe da immer bei dem Dorffest meiner Mama praktisch so. Und dann bin ich halt in diesem Dorf. Und in der Nacht ist halt schon so, das ganze Dorf ist halt verwüstet von dieser Maibaum-Party von der Feuerwehr. Da gibt's halt dann auch noch einen Schnaps, der heißt halt Ficken, Punkt. Und da hängen halt dann so, und es ist halt alles mit Bundeswehrnetzen geschmückt. So, das ist ja, halt ganz
wie
klar.
Wie heißt dieser Schnaps?
Ficken. Ich habe auch eine Flasche geschenkt gekriegt von der Feuerwehr.
Und er hat auch dieses Label oder was, wo das draufsteht.
Ja, ich habe ihn jetzt leider nicht da, aber der heißt einfach Ficken. Du kannst ihn googeln.
Ja, so. Ich glaube so.
Und das ist halt dann, okay. Und der kostet dann 1 Euro oder da gibt es dann ein ganzes Brett mit 6-mal Ficken. Das bestellst du dann auch so und das ist halt mega lustig und das gab es schon bei uns. Das ist halt einfach so. Und dann ist halt, also und diese Pflanzenbörse, die meine Mama macht, ist halt auch in diesem Feuerwehrhaus. So. Aber du kommst halt erstmal in der Früh hin, um diese Pflanzenbörse aufzubauen, wo es halt dann Kaffee und Kuchen gibt, wo dann ein ganzes Dorf auch kommt und so. Und da stehen aber dann noch, also oder da sitzen oder liegen noch die absolut betrunkenen Feuerwehrmitglieder vom Vorabend noch rum. Und es ist halt natürlich irgendwo auch, ja, ein bisschen, weiß ich nicht, manchmal hingekotzt, manchmal einfach noch so ein bisschen, man muss noch ein bisschen. Also die versuchen sich dann wieder klar zu kriegen und dann kommt halt das nächste Dorffest am 1. Mai so. Und das ist halt, ja, weiß ich nicht. Also das ist halt schon so, das sind halt auch so Klischees, dass die Feuerwehrleute dann da so sind. Aber es ist halt dann auch so. Und natürlich bricht auch immer das Klischee. Aber es ist halt auch so, also zum Beispiel mein Onkel war halt auch zum Beispiel Polizist so. Und wenn eine meiner wilden Cousinen mal wieder irgendwo nachts eine Bushaltestelle mit dem Auto ein bisschen mitgenommen hat, dann wurde halt mein Onkel, das hat das halt dann schon irgendwie geregelt so. Das ist halt am Dorf so. Und natürlich innerhalb des Gesetzes, aber es läuft halt, glaube ich, am harten, also hart auf dem Land läuft's alles ein bisschen freundlicher ab, natürlich, als in der Stadt. Ja. Und alles, jeder kennt natürlich jeden und dann wird's halt eher auch mal so geregelt, dass man weiß, oh Mann, das war jetzt die Tochter von dem. Und dann ist halt doch vielleicht irgendwie, ja, blöd oder ist halt rückwärts ausgeparkt und hat das und dann wird es eher auch, ich finde manchmal sehr viel menschlicher noch geregelt. Und der Dorfpolizist ist halt dann nicht der harte Hund wie jetzt in München, wo du immer das Gefühl hast, du bist jetzt 5 Kilometer zu viel gefahren in der 30er-Zone und sie, keine Ahnung, das ist wie wenn du ein Kind gegessen hättest, sondern am Dorf jetzt halt dann eher. Und ich glaube, das, und dann der Dialekt macht natürlich auch noch dazu, dass du eher denkst, dass sie ein bisschen die trotteligeren Bayern, die netteren, die sind gemütlich und so. Und das ist natürlich ein Klischee, kommt aber, glaube ich, auch aus diesem ganzen Zusammenspiel aus Dorfgeschichten, die ein bisschen netter, gemütlicher sind und dann auch dem Dialekt, der ein bisschen manchmal naiver wirkt, so als wenn man Hochdeutsch spricht. Ja, ja, also ich komme auch netter rüber, wenn ich bayerisch rede. So.
Netter als jetzt, meinst du?
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Ungefährlicher auch.
Ja.
Und so.
Ja, ja.
Das ist zum Beispiel, bayerisch ist zum Beispiel meine absolute Geheimwaffe auf dem Land. Ja. Oder auch in der Stadt, lustig, weil sogar in Berlin, wenn ich was brauche von so Leuten wie Schreinern oder Kfz-Mechanikern. Wenn ich da normal hingehe und einfach so auf Hochdeutsch mit denen versuche zu sprechen, dann schalten die ab. Aber wenn ich hingehe und sage so, hey, servus, mein scheiß Auto, das macht einen Geist aufgeben, ich werde narrisch, immer irgendwo hinfahren, kannst mir da helfen, es ist echt ein Scheiß, mein Papa hat mir schon geschimpft, so ein Mist, dann sind die sofort nett, auch in Berlin, weil sie sich denken, Mensch, die arme Frau. So, ja. Der muss man helfen.
Ja, das hat aber
die
auch.
Die ist ungefährlich. Meine, ja?
Genau, ja, ja, ja. Nee, weil das, so, es baut wie so eine Nähe auf, habe ich das Gefühl. Du denkst so, ach ja,
Gott. Ja, genau. Man tut nicht so von oben herab, sondern man ist sofort einfach so ein bisschen unten drunter, unterm Radar. Das ist total gut. Wird auch unterschätzt als Frau. Ist gut.
Ja, ja. Ja, ich arbeite ja noch als Barkeeper. Ich habe einen Kollegen, mein Lieblingskollege, der gerade wieder im Allgäu, der kommt eigentlich aus dem Saarland, der will aber später nach Bayern ziehen. Der ist so ein extremer Bayern-Fan mit seiner Frau zusammen. Und der sagte gerade gestern wieder zu mir, ja, das ist einfach irgendwie ticken die Uhren da an. Also die Leute sind irgendwie entspannter oder so, hat man das Gefühl, als jetzt hier bei uns im Rhein-Main-Gebiet oder so, ja. Dann denke ich immer, ist das echt? Also ich meine, ich war auch in meiner Kindheit sehr, sehr viel in Bayern. Immer haben wir da Urlaub gemacht und so weiter. Ich kenne das ja so ein bisschen, aber da denke ich immer so, ist das denn wirklich so? Oder haben wir nur das Gefühl, weil es im Rest dann von Deutschland so ein bisschen mit härteren Bandagen gekämpft wird oder man nicht so persönlich ist, oder ich weiß nicht. Ich meine, jede Region hat ja so ihre Klischees, ja, der Norden auch und so. Ich denke immer, ist das wirklich, wenn man dann da auch lebt, denke ich immer so, ist das dann auch noch so, dass die Uhren anders ticken, dass die alle noch immer freundlich sind und immer, oder ist das dann nochmal was anderes, wenn man da angekommen ist, als wenn man dann nur quasi Urlaub macht?
Also ich weiß nicht, also sagen wir mal so, ich finde schon, dass die Bayern, also natürlich gerade auf dem Land, durch diese Natur, wir haben halt echt schöne Natur und es ist natürlich dann alles ein bisschen langsamer auf dem Land. Ich glaube aber, dass das wahrscheinlich auf jedem Land so ist.
Ja, das glaube ich auch.
So.
Ja, ja.
Also ich merke schon auch, also wenn ich nach Hause zu meinen Eltern aus München rausfahre und dann so in mein Dorf komme, natürlich geht's da langsamer zu, da geht's auch um was anderes. Also mich entspannt's ja auch immer, wenn es dann auf einmal... Ich meine, in München habe ich ja, da kriege ich selber FOMO. Ich glaube, ich bin einfach schneller in der Stadt, weil ich dort halt immer 1000 Sachen an einem Tag erledigen will und muss und auch immer das Gefühl habe, alle anderen machen und tun, dann musst du auch machen und tun. Mhm. Wenn ich zu Hause bin, also auch als meine Eltern, die sind ja jetzt in Rente, aber auch als die noch gearbeitet haben, trotzdem ist es so, ja, dann hat man natürlich nachmittags, setzt man sich in den Garten bei schönem Wetter und dann wird halt der Kaffee getrunken. Und dann kommt halt meine Tante von drüben rüber oder am Abend sitzt du halt noch und dann grillst du halt in deinem Garten und so. Und es ist halt auch ganz wichtig, weil es eine Lebensqualität ist oder dass du deinen Garten halt einfach hast und dich auch um den kümmerst, dass du abends noch alles gießt, dass du das genießt. Oder meine Mama liebt zum Beispiel auch immer noch eine Stunde früher, eigentlich um 5 aufzustehen. Also macht die eh auch von sich aus, also sie stellt sich gar keinen Wecker und sitzt dann einfach in der Früh eine Stunde, wo mein Vater auch noch schläft etc., wo ich noch schlafe, einfach da mit Hund und Katze auf der Terrasse und schaut so in ihren Garten und trinkt Kaffee. Und es ist einfach so, ich weiß nicht, ich glaube, das ist schon, und sie ist, also und jetzt sagen wir mal so, unbedingt immer freundlicher, weiß ich gar nicht so, aber ich glaube, dass der Bayer an sich schon eine freundliche Art hat, so. Also ich glaube schon, dass wir auf jeden Fall, das ist auch oft eine gepaart mit so einem, ich glaube, also man kann es, finde ich, so pauschal nicht sagen, weil ich war zum Beispiel auch in Sachsen-Anhalt, wo ich lang Theater gespielt habe, oder dann eben so in Cottbus oder so. Da habe ich auch, das ist ja auch dann relativ, wenn du ein bisschen außerhalb wohnst oder so ein bisschen ländlich. Und ich habe da auch wahnsinnig entzückende, total absolut herzliche Menschen kennengelernt, wo ich mir immer dachte, hey, wow, deswegen, also weil ich so viel Theater im Ostdeutschland gespielt habe, ich mag die Gegenden da auch so gern, weil ich bin selten so freundlich und absolut zuvorkommend und nett und so ganz familiär empfangen worden, wie teilweise dabei, wo ich da irgendwo gewohnt habe, bei irgendwelchen Leuten, die halt so eine kleine Wohnung, Theaterwohnung zu vermieten hatten oder so. Also ich kann es gar nicht so sagen, dass die Bayern speziell sind, aber ich glaube auch, der Dialekt macht da was. Es ist schon so, dass wir eigentlich ein nettes Völkchen sind, so. Und uns geht's ja auch gut. Also ich glaube, uns geht's in Bayern ja schon auch gut. Ich kann in der Isar baden, wir haben die Berge, wir haben irgendwie einigermaßen, wir trocknen noch nicht ganz aus, wir haben noch Regen, wir haben gute Landwirtschaft, so. Also ich glaube, uns geht's ja auch so vom Bundesland her ganz gut. Ich glaube, das merkt man schon noch auch. Das ist uns schon, wir leben schon ein bisschen paradiesisch, was verrückt ist.
Ja, also dieser besagte Kollege sagte, wir sprachen gestern über München, du lebst ja in München, er sagte auch, das ist eigentlich eine relativ, also ich bin nur einmal durch München gefahren, ich war noch nie in München. Eigentlich eine sehr grüne Stadt und auch gar nicht so eine Stadt, wo man das Gefühl hat, so eine super Großstadt wie Frankfurt oder so, gell? Ist es gar nicht, gell? Es ist auch eher so ein bisschen traditioneller, oder?
Das ist traditioneller, also es ist ja eben auch, also es ist eigentlich ein großer Zusammenschluss, dann auch von, wo ja Dörfer von außen praktisch immer wieder eingemeindet wurden, klar, wie bei jeder Stadt, aber ich finde, bei uns merkt man noch so krass diese einzelnen Strukturen irgendwie so, und auch da, ja, also es ist wirklich, also ich wohne in München auch fast direkt an der Isar, was halt fantastisch ist, weil wir haben halt jetzt, die haben sie jetzt vor ein paar Jahren renaturiert, also zuerst war die so in so ein Betonbecken. Und jetzt haben die da raus und jetzt haben wir halt so Isarauen mit so wirklich so Kieselstrand einfach. Ja, also Isar-Kieselstrand, das ist der Wahnsinn. Und es ist wirklich bei uns gerade wie, wir haben einen Badestrand von oben bis unten. Der Fluss geht ja einmal quer durch, von Nord nach Süd. Und du hast halt von oben bis unten sind alle an der Isar die ganze Zeit. Zum Joggen, zum Sitzen da, du kannst da in der Isar schwimmen, du kannst das Wasser trinken. Das ist einfach unfassbar gute Qualität. Und es ist ein Traum natürlich. Und das macht halt, und auch dann dieses Ganze mit den Biergärten und so. Und dann hast du natürlich immer, zu den Biergärten gehören natürlich immer Bäume. Und also so diese ganze Tradition, dass du die zum Kühlen hast. Und das hast du natürlich, diese Biergartentradition. Und das alles macht München schon sehr, auch der Englische Garten und so, das macht es schon sehr grün. Und das ist natürlich super, das ist toll. Also wenn man halt, also manchmal ist es dann auch zu gemütlich, wo ich mir denke, ich stehe ja schon auch noch ein bisschen mehr auf Großstadt wie jetzt Berlin oder so. Das hat halt jetzt dann München nicht. Also man hat oft das Gefühl, vor lauter Gemütlichkeit und Sauberkeit rastet man so ein bisschen aus. Weil man, also wenn man sich da so richtig, also ich habe dann immer das Gefühl, ich werde richtig träge, weil du kannst dich halt gut da so an die Isar setzen und einfach da so in diesen blauen Himmel schauen, die Isar fließt vorbei. Du trinkst einen Augustiner und dann denkst du dir, ja.
Also ich dachte eben, du sagst, du trinkst aus der Isar. Hier würde ich übrigens, hier in Hessen würde ich übrigens davon abraten, aus Flüssen zu trinken. Nur mal so für den geneigten Zuhörer. Auf gar keinen Fall, bitte.
Ja, also aber in Bayern kann man aus jedem Fluss trinken.
In Bayern kann man aus jedem. Ja, das ist wirklich absolut. So. Das Land, wo Milch und Honig.
Das ist verrückt, wirklich. Ja, ist Donau, sag mal so, weiß ich nicht so genau, aber Isar mache ich.
Ja. Aber sag mal, dann als Filmschaffende ist, was würdest du sagen von, also, wenn, sagen wir mal, Top 5, wo steht München da, wenn man Filme machen will, als Filmschaffender arbeitet, ist das the place to be?
Ja, also ich glaube...
Also im Gegensatz zu den anderen, weißt du, Hamburg, Köln, so die üblichen Verdächtigen, also, Berlin.
Ja, also ich finde, Berlin steht absolut auf Nummer 1, weil, also und deswegen ist es für mich auch immer so, ich liebe Berlin immer noch sehr und ich habe da auch mal ein paar Jahre gelebt so und ich bin dann wieder nach München zurück, weil es als Schauspielerin war mir Berlin zu viel, weil es so viele Schauspieler und so viele Filmschaffende gibt. Und also ich habe irgendwann gemerkt, ich habe die Stadt geliebt, weil sie mich unfassbar inspiriert, aber ich hatte das Gefühl, ich kann gar keine Sekunde mehr ins Bett gehen, weil ich sonst irgendwas verpasse. Also ich hatte immer FOMO, mich war immer getrieben, es hat mich unfassbar rumgezerrt und alles. Und
darf ich dich mal ganz kurz zwischenfragen, so von deiner eigenen Persönlichkeit, wenn du das erzählst, weil du auch vorhin gesagt hast, naja, und dann mache ich das. Also es muss immer irgendwie auch sowas sein. Ist das auch so ein bisschen so, wie du funktionierst, dass du so ein bisschen, also
absolut.
So wie so, ich sag mal überspitzt, so leicht manisch, dass du, also ich kenne das ja auch, dass man, ich mache dann immer das, was ich mache, gerade so, meine Ex-Freundin hat immer gesagt, du bist wie ein Drogensüchtiger, aber selbst wenn du Sport machst oder so, dann machst du immer ganz viel, oder wenn du das machst, dann machst du immer ganz viel und nur noch das und so. Und es muss aber auch immer irgendwas sein. Ist das bei dir dann auch so, dass du so immer in Bewegung oder dass du sagst, ich mache jetzt das, ja, und wenn ich nicht also das mache, mache ich wieder das und so?
Total, na, sag mal so, bei mir ist es eher, wenn ich nicht, also bei mir ist es nicht, ich mache eins nach dem anderen total manisch, sondern ich mache alles gleichzeitig manisch, glaube ich. Das ist das Ding. Also ich, naja, weil bei mir, da verschränkt sich halt alles. Also bei mir ist halt immer alles gleichzeitig. Also okay, klar, ich habe jetzt mal wieder gestern Abend praktisch die eine Drehbuchfassung abgegeben und das habe ich jetzt so, aber dazu kommt, ich drehe gerade am Bodensee zum Beispiel die Toten vom Bodensee als Schauspielerin. Da muss ich jetzt dann auch wieder hin. Also das heißt, ich bin immer so hin und her. Dann habe ich wieder Konzerte mit meiner Band. Dann habe ich noch.
Du meinst auch, das ist eigentlich toll. Das treibt dich an.
Das
auch.
Ist eigentlich toll, genau. Also mich, also sag mal so, manchmal bin ich auch so, dass ich mir denke, ich kann nicht so viel gleichzeitig machen, aber es macht mich halt unfassbar glücklich, es gleichzeitig zu machen. Also ja, okay. Ich merke halt, ich brauche das eher, dass ich praktisch gleichzeitig alles mache, natürlich in verschiedener Intensität immer wieder, wie es gefordert ist, was mich aber alles ausmacht, so. Also, aber ich kann, also ich will halt praktisch das, also das Schreiben geht schon gut einher mit dem Spielen praktisch. Aber natürlich muss ich mich, wenn ich jetzt wieder eine Woche am Bodensee drehe, muss ich davor die Woche mich einfach auf diesen Dreh vorbereiten. Und da ist es gut, wenn das Drehbuch dann weg ist, weil davor habe ich mich jetzt mal eher dann um das Drehbuch gekümmert, weil da brauche ich ja schon alle Intensität dafür praktisch. Aber es ist halt gut, dass es so abwechselnd ist. Also ich mache dann, also bei mir passiert es selten, dass ich jetzt einfach mal sage, ein halbes Jahr konzentriere ich mich jetzt nur auf dieses Drehbuch, weil das funktioniert in meinem Leben gar nicht, weil ich zu viele Sachen gleichzeitig mache. Aber das habe ich mir selber ausgesucht, das habe ich selber mittlerweile so konfiguriert. Alle haben gesagt, Stahl, das kannst du nicht machen. Du musst dich immer entscheiden, was du tust. Ich war immer so ein bisschen unglücklich damit, mich zu entscheiden. Dann habe ich irgendwann beschlossen, ich entscheide mich jetzt gar nicht mehr, seitdem bin ich happy. Also total gestresst, aber sehr happy. So,
also eigentlich, also es ist aber quasi Bewegung. Also es ist eigentlich diese Bewegung.
Genau, ich brauche einfach die Bewegung. Und die Bewegung macht mich glücklich. Und dass ich mich macht glücklich, dass ich in allen Bereichen, die ich gerne mache, dass ich da in Bewegung bin und auch alle dauernden Millimeter weiter bekomme. So. Also vielleicht wäre es effektiver für jemand, also für andere Menschen ist es bestimmt, oder für mich wäre es vielleicht effektiver, wenn ich sagen würde, okay, machen wir jetzt einfach nur mal Drehbuch und jetzt hammerhart und das ziehen wir jetzt nur durch. Aber ich merke halt, also für mich ist es wirklich so, wenn ich wieder Drehbuch geschrieben habe, ich freue mich jetzt so, dass ich jetzt wieder an den Bodensee fahre und drehe und einfach wieder diese Schauspielerinnen-Persönlichkeit eher rauskommt. Und dann danach kann ich wieder, nachdem ich einfach mal wieder nicht mit dem Kopf praktisch, sondern mit meinem Gefühl, mit meinem eben eher mit der Schauspielerei gearbeitet habe, kann ich danach wieder super gut zu diesem Drehbuch zurückgehen, weil ich kann mich auch nicht nur in meinem Leben hinsetzen und schreiben. Das macht mich... Also ich brauche so das alles. Das formt mich und
also ich würde sagen, wenn du das erzählst, würde ich sagen, es klingt so wie du balancierst deine eigene kreative Energie. Also so dass die ist sehr persönlich, das ist das, was du spürst in dir und du versuchst die jetzt zu kanalisieren, so wie du das halt brauchst. Weil das ist, glaube ich, immer kreative Energie, da geht ja jeder anders mit um. Also manche sperren sich auch tatsächlich ein halbes Jahr ein und machen es ganz dunkel und dann kommen sie raus und sagen, ich habe die Eureka, die Idee. Und manche machen es ganz anders, ja. Das ist so.
Genau. Also mich inspiriert lustigerweise eher immer wirklich, also ich kriege sogar Ideen davon, dass ich irgendwo bin oder so. Also es kann sein, dass ich dann wieder am Bodensee bin und da dann irgendwie abends am Bodensee entlang gehe und obwohl ich eigentlich drehe und auf einmal kommt mir eine Idee für mein Drehbuch. Oder ich stehe wirklich auf meinem Acker in Dagelfing und habe die Hände bis hierhin in Erde und überlege irgendwie und auf einmal kommt mir da wieder eine Idee. Also oder ich mache Musik und dann weiß ich, ach, mit meiner Band, ach, guck mal, aber jetzt gerade das müsste eigentlich in diesen Film noch rein oder so. Also es ist, ich finde halt, für mich habe ich halt herausgefunden, dass das alles, was ich liebe und was ich auch versuche zu tun, natürlich in verschiedener Intensität und in verschiedener zeitlicher Einordnung, dass aber das alles mit dem Gleichen zu tun hat. Also das Nachdenken über Geschichten bringt mir auch wieder selber was für mein Schauspiel, weil das ist ja auch, wie will ich das spielen, wie fühle ich das, wie mache ich das. Das Schauspiel bringt mir was für mein Drehbuchschreiben, weil wie schreibt man das, wie fühlt man das? Also das ist ja alles so, und ich meine, über allem liegt ja irgendwo Musik, also wie fühlst du dich? Du stehst in der Früh auf, hörst einen Song und das bestimmt dann vielleicht schon den ganzen, dein ganzes Tagesgefühl oder so, dieses Lied oder so. Also ich finde, das ist ja alles extrem eng miteinander. Und wie du überhaupt im Leben bist und wie du dich entfaltest, macht ja wieder also macht ja auch wieder dich auch zu dem, wie du dann wieder arbeitest. Also wie hast du, wenn es mir gut geht, habe ich viel Mut beim Drehbuchschreiben, habe ich viel Mut beim Spielen. Wenn es mir nicht gut geht, dann geht der Mut auch zurück und so. Und
na klar.
Das, finde ich, arbeitet so alles ineinander bei mir. Und je mehr, je besser und je ausgelasteter und glücklicher ich bin, desto mehr lustigerweise funktioniert dann auch alles. Klar, ach.
Diese kreative Energie, ist die... Kannst du die sozusagen, wenn du nach Hause fährst aufs Land, kannst du die genauso damit hinnehmen? Oder kannst du so, also sagen wir mal, ich stelle mir jetzt vor, dein Mann oder Freund, ist er nicht Gehirnchirurg?
Nee, Gehirnforscher, Professor Dr. Dr. der Gehirnforscher.
Gehirnforscher, aber irgendwas mit Gehirn auf jeden Fall.
Ja, genau.
Lässt du da bei ihm zum Beispiel auch alles raus, wenn du irgendwo läufst? Du läufst am Bodensee lang oder da ist er vielleicht nicht dabei, aber irgendwo und dann sagst du, das ist die Idee und das... Oder lässt du ihn da auch mit eher in Ruhe? Oder kriegt er alles ab?
Der kriegt schon alles ab.
Kann er auch damit umgehen? Also
ja, das ist ja das Absurde. Das Abgefahrene ist ja, dass er auch, also der ist also praktisch ja Mediziner, also hat Medizin studiert und ist jetzt in der Forschung, ist aber, also Gehirnforscher ist ja auch ein ganz abgefahrener Job eigentlich, weil ja. Du musst ja auch auf Ideen kommen, die Ideen dann kriegen, die dann erstmal durchsetzen und dann gucken mit ganz viel, was ist an diesen Ideen, die du erstmal hast, dran und die dann wissenschaftlich natürlich fundieren so.
Ja.
Und er hat ja auch durch mich, also er hat ja auch vor ein paar Jahren einen auch angefangen, Filme zu machen, weil es ihn auch super interessiert und hat einen Dokumentarfilm über eine gesichtsblinde Künstlerin hier in München gemacht, der ganz viele Preise gewonnen hat. Also auf Max Ophüls Preis hat er 2 Preise gewonnen und sowas. Und toll. Am Doc-Filmfest hier in München. Also,
wie heißt der Film?
Lustigerweise, der heißt Carlotta's Face. Und er hat auch einen Kurzfilm gemacht, Lost in Face. Also hat erst einen kleinen Animationsfilm gemacht und dann einen sehr künstlerischen Film. Und also aber trotzdem mit Wissenschaftshintergrund und war sehr, sehr erfolgreich. Also
okay, aber dann hat er natürlich auch ein kreatives Gen. Also dann ist er gar nicht so der rationale Mediziner quasi.
Also er ist der rationale Mediziner, aber hat trotzdem eine absolute, also er hatte das bestimmt schon vorher, aber durch mich und dadurch, dass ich ihm jetzt die ganze Zeit mein verspultes Zeug da die ganzen Tag erzähle und so, also er ist sehr viel stiller als ich, also er ist still, sagt einen Satz und ich sage in der Zeit, mache ich da 3 Weltkriege auf.
Er kommt nicht dazu, das ist das Problem, er kommt nicht dazu.
Genau, aber er mittlerweile, aber das funktioniert deswegen ganz gut.
Ja.
Und ich glaube, er weiß es auch, also ja, ich meine, er weiß es aber auch mittlerweile vor allem wirklich zu schätzen. Also wir schreiben auch lustigerweise gerade ein Buch zusammen, einen Wissenschaftsthriller, weil er eine wahnsinnig gute Idee hatte, aber das sind wir noch ganz am Anfang. Aber wenn wir das schaffen, also weil er wirklich mittlerweile also sehr gute Ideen hat, aber dieses ganze Fiktionale, wie also so außenrum, das eher wie dann die Dialoge sind und so, das kann ich natürlich, weil ich so viel rede, kann ich das besser. Aber er kann halt dieses absolute Fundament geben, so.
Ja, ja.
Und wenn wir uns da klar kriegen und uns nicht totschlagen beim Schreiben, dann kann das total gut werden, so. Okay. Aber der kriegt das ab und der sagt auch immer sehr gute Dinge zu allem. Also wenn ich, mich sprudel dann immer so, jetzt auch mit meiner Drehbuchfassung. Ich meine, das ist sehr wild, mein Drehbuch, und sehr crazy und sehr viel zu viel und 24 Stunden Oberpfalz und alle auf Drogen und was weiß ich. und das ist eigentlich überhaupt nicht das, was er guckt. Er guckt gerne Dokumentarfilme, er guckt gern Arthouse-Filme, also er guckt gern ganz komplizierte Sachen so.
Ja.
Aber er kann trotzdem schätzen, was ich da tue. Und er sagt immer gute Dinge, also ganz kurz und prägnant. Und ich muss dann 10-mal nachfragen, was er meint, aber er trifft es eigentlich immer. Und das schätze ich halt total, das finde ich total toll.
Aber ist das denn, also nochmal zurück zu dem, was ich eigentlich ja quasi auch meinte mit dem Nachhausekommen, ist das auch so, also... weißt du, so ein bisschen diese, so eine kreative Energie, sagen wir mal, du wirst da groß irgendwo in der Oberpfalz, du hast diese kreative Energie in dir, aber du kannst es vielleicht rein theoretisch, also ist jetzt nur eine, auch von mir eine Theorie, du kannst es dort nicht so ausleben, weil die Leute vielleicht gerade sich um den Garten kümmern oder den Maibaum aufstellen, also so, du gehst also woanders hin, kannst dort die Energie ausleben, bist Schauspielerin, bist Filmemacherin, alles mögliche, so, kommst aber dann immer mal wieder zurück und sagst so, ich komme jetzt mit dieser Energie, die habe ich aber irgendwie auch so in Grenzen gesetzt, ich kann das besser einordnen, jetzt fahre ich da wieder hin und jetzt mache ich hier auch, bringe einen Film zum Beispiel raus, der spielt in dieser Gegend, also alles das, was ich kreativ aufgesogen habe in der Kindheit, Jugend, das muss dann trotzdem irgendwie, muss ich irgendwie manifestieren. Also so, weißt du, was ich meine? Ist das ein bisschen so, dass du sagst, ich kannte das da nicht so? Also es ist ein Teil von mir, aber ich das dieser andere Teil von mir, der hätte nicht da bleiben können, zum Beispiel, weißt du, so.
Also sagen wir mal so, es war nicht ganz so, also es war ein bisschen so. Also ich komme aus einer sehr normalen Familie. Also wirklich bei mir sind alle Bauern, Angestellte, Finanzbeamte. Also wirklich ganz so Menschen, die halt wirklich einfach, die wirklich jeden Tag in ihren Job gehen und ganz normal praktisch so.
Ja.
Natürlich sind sie trotzdem Oberpfälzer und meine Familie ist eben laut. Also meine Familie hat kein Problem mit laut streiten, laut reden über jegliches Thema, so. Also meine Familie ist nicht verhalten, was natürlich für jemanden, der sich ausdrücken möchte, also ich konnte schon immer alles sagen, so zum Beispiel. Also das wurde immer alles offen ausgestritten und irgendwas. Und teilweise, wenn Leute dazukommen würden, die würden, glaube ich, also ich weiß nicht, ich hatte eine meiner ersten Freunde war aus Hamburg, der kam zu mir und also mitten in die Oberpfalz und er dachte, die schreien sich alle an und hassen sich. Und ich habe gesagt, nee, heute sind sie voll gut drauf. Heute mögen sie sich, heute sind sie ganz normal. Und das ist überhaupt nicht, also der war ganz eingeschüchtert und die haben sich nur nett unterhalten, aber die haben halt geschrien, weil meine Familie, die schreien sich halt immer so auf Oberpfalz an und sind aber total, sind gut drauf, praktisch sind happy an dem Tag. Ja, so. Okay, okay. Also wenn die nämlich wirklich scheiße sind, dann ist es ganz anders so. Und das Ding ist, also das heißt, es war schon ein fruchtbarer Boden und meine Mama kommt halt vom Bauernhof und die wollte immer gerne was Naturwissenschaftliches studieren. Also die war halt so, die hätte gern Mathe, Physik, Chemie, irgend sowas studiert, warum auch immer. Und die hat da eine totale Begabung. Und aber wie es halt früher auf dem Bauernhof so war, hieß es halt, nee, du bist da ein Mädchen. Du heiratest eh und kriegst Kinder. So und Schulausbildung und dann Beruf. Okay, Beruf brauchst du, weil man weiß nicht. Aber eigentlich so. Und meine Mama hat halt Realschule gemacht und die wollte dann so gerne noch weitergehen, irgendwie weiter den Schulweg machen und studieren oder so. Und das gab es halt einfach nicht. Und sie hat dann eine Bauzeichner, technische Zeichnerausbildung gemacht und hat aber deswegen, weil sie das nicht, also so richtig durfte, konnte, so hat sie immer zu mir gesagt, pass auf, solange das Sinn macht, darfst du alles. So, ja, okay. Aber es muss halt Sinn machen. Also solange du gut in der Schule bist, kannst du auch nebenher noch was weiß ich was alles machen. Und das Absurde war, dass ich weiß nicht, also das ist aber wahrscheinlich echt angeboren. Ich habe halt ab dem Zeitpunkt, wo ich im Kindergarten war, ich wollte halt ein Instrument spielen. Keiner in meiner Familie spielt irgendjemand ein Instrument. Keiner ist Theater, irgendwie mit Theater oder Film, gar nichts, also gar nichts. Und ich habe einfach gesagt, mit 2 Jahren, ich will Flöte spielen, habe ich eine Flöte gekriegt. Dann war ich da mit schon großen Kindern praktisch so im Flötenunterricht und dann ging es halt weiter mit verschiedenen anderen Instrumenten. Und dann kam ich auf ein Gymnasium, das unfassbar musisch und theaterorientiert war, obwohl wir eigentlich ein humanistisches Gymnasium waren. Aber das gibt's in Walden in der Oberpfalz, ein sehr kleines Gymnasium, das kleinste. Und ich hatte lauter tolle Lehrer. Die waren alles freigeistige, linke, tolle Menschen. Also einfach sowohl, und ich habe immer noch meine Musik und meinem Theater- und Deutschlehrer da auch alles zu verdanken, weil die haben mich echt angezündet für Literatur und für alles. Und es gab dann halt die Theater-AG, also so dieses Typische, und dann halt auch Chor, Orchester. Ich habe dann da auch irgendwann Solo gesungen, weil ich habe ja erst mal im ersten Bildungsweg klassischen Gesang studiert, danach im Abi. Also die haben eigentlich den Grundstein gelegt und die haben das geschafft. Wir waren ein sehr, sehr tolerantes und sehr, sehr offenes Gymnasium, weil, also ich bin halt mit Punks wirklich aufgewachsen. Also wir hatten Punks, wir hatten Gruftis, wir hatten alles, wir hatten Mettler, wir hatten sogar den einen oder anderen, wo man sagt, Nazi, der halt irgendwie eher so in die Richtung. Aber das Absurde war, dass wir alle sehr, sehr tolerant miteinander umgegangen sind. Und zum Beispiel alle haben Theater miteinander gespielt und alle waren in diesem Chor zusammen. Und wir haben ganz tolle Inszenierungen gemacht. Und es war immer, also durch das habe ich lustigerweise sehr schnell, und das hatte auch immer so in meiner Familie so dieses, was die Katrin da so macht. Das war halt immer, also klar, es war wichtig, dass ich gut in der Schule war. Aber was ich sonst noch gemacht habe, wurde da noch nicht so ernst genommen, aber ich durfte es halt machen und zwar exzessiv. Und ich hatte halt lauter Freunde, wir haben halt dann Hesse-Gedichte im Kornfeld verfilmt und so. Und es gab 1000 Bands und ich bin eigentlich nur in Bandprobenräumen rumgehangen und ich stand eigentlich immer auf Jungs, die mindestens eine Gitarre um den Hals hängen hatten und irgendeinen Indie-Pop gespielt haben oder was weiß ich. Also habe selber in Bands gesungen. Und das war halt, also manche vergleichen wirklich Walden in der Oberpfalz mit Springfield von den Simpsons, weil wir hatten wie so ein Feuchtbiotop. Also das war halt so an der tschechischen Grenze, dass du dir denkst, da ist nichts. Aber wir hatten unfassbar, weil wir, glaube ich, nichts hatten oder weil wir immer das Gefühl hatten, wir sind so abgehängt. Und die Großstädte wie Regensburg und Nürnberg, das sind so unsere nächsten Großstädte, weil die doch 100 Kilometer weg sind, haben wir irgendwie da uns selber so. Und wir hatten wirklich die wildesten Probenraum-Band-Partys in irgendwie, weiß ich nicht, so. Und es war lustigerweise unfassbar kreativ. Also aus dem bin ich dann eigentlich eher so rausgekommen, ja, weil das war alles da.
Es ist, manchmal ist es so, wenn ich, ich finde es interessant, weil du auch sagst, so ist eigentlich in meiner Familie hat eigentlich damit eigentlich keiner was zu tun. Wenn ich so überlege, auch die Schauspieler, Schauspielerinnen, die bei mir zu Gast waren oder auch Künstler, sagen wir mal Künstler, das ist meistens immer wie so ein Schwarz-Weiß. Also die kommen entweder aus einer totalen Künstlerfamilie oder die kommen aus...
Oder gar nicht.
Aber so ein bisschen so Mitte, das gibt es eher weniger, habe ich das Gefühl. Ja. Also entweder man macht genau das Gegenteil von dem, wie man groß geworden ist, oder man ist halt so reingeboren, man hat sowieso keine andere Wahl.
Und kann es gar nicht anders, ja genau.
Ja.
Nee, und bei mir war es wirklich das Gegenteil. Aber das war schon so, dass das natürlich, also das Lustige ist, ich glaube, unsere ganzen, also auch alle meine Freunde waren halt irgendwie in diesem kreativen Bereich unterwegs. Also wir hatten alle große Träume so. Also wir gehen dann alle mal irgendwo, alle machen Film, alle machen Schauspiel, Operngesang, was weiß ich was alles. Und wir haben das wirklich exzessiv neben der Schule so gelebt. Ich glaube, in meiner Familie hat halt immer jeder gedacht, weil ich war halt unfassbar gut in der Schule. Und es war auch irgendwie so der Deal. Also wenn ich sehr gut in der Schule bin, habe ich daneben Narrenfreiheit. Sowohl was meine ganzen Freizeitaktivitäten betrifft, als auch das jetzt weggehen, auf Partys gehen, irgendwo hinfahren oder so. Und für mich war das halt immer so ein ganz klarer Deal. Ja gut, dann bin ich halt sehr gut in der Schule und sonst habe ich Narrenfreiheit. Und das habe ich halt wirklich bis zum Abi betrieben. Deswegen war ich immer auch, also ich war in der Schule sehr, sehr glücklich, weil ich hatte die Schule, die zu mir passt. Ich hatte Lehrer, die ich wirklich toll fand. Ich konnte mich da total ausleben. Ich hatte einen Freundeskreis, der unfassbar kreativ war. Und dann noch aber diese erdige Familie dazu, die das schon, also die hat das akzeptiert, die hat mich auch nicht gehindert. Ich glaube, sie dachten in letzter Konsequenz nie, dass ich es wirklich beruflich mache. Und das war dann so krass, weil ich hatte dann ein sehr gutes Einser-Abi. Und ich hatte schon in Regensburg einen Studienplatz für Jura und Musikwissenschaften. Und ja, es war ganz klar, dass ich Anwältin werde, natürlich. Also Anwältin, Lehrerin
Ärztin. Für was denn?
Ja, Musikrecht, Musikwissenschaften. Musikrecht. Weil ich dachte dann, Musikanwältin so. Also irgendwie so in die Richtung. Musikanwältin,
das klingt eigentlich gar nicht
ja,
so schlecht.
Das war, genau.
Musikanwältin.
Ja, genau. Das dachte ich irgendwie, das werde ich. Und dann habe ich eine Aufnahmeprüfung in München gemacht für klassischen Gesang am Konservatorium. Und dann haben die mich halt genommen. Und es war für mich eher schlimm. Also ich war wirklich so... Fuck, nee, ich wollte doch mit meinen Kumpels in Regensburg oder nach Berlin, also nicht nach München und Gesang studieren so.
Ja, ja, ja.
Und es war erstmal lustigerweise dann ein kurzer Moment, wo ich selber überlegt habe, bin ich das überhaupt? Nee, ich bin doch eigentlich die Einserschülerin, die das alles krass als Hobby macht, aber bin ich wirklich Künstlerin? Also ich habe mich immer gesehen als so eine gute, patente Person, die halt auch so viele Kunst- und Musiksachen nebenbei macht. Und das Lustige ist dann, ich habe dann studiert. Und meine Gesangsprofessorin hat mich halt erstmal, die hat mir immer gesagt, sie hat mich nur aus Mitleid genommen, weil ich da irgendwie halt so, ja, ich sing ganz süß und ich bin irgendwie ganz süß, aber ich bin halt eigentlich keine Künstlerin. Und ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, wäre ich keine Künstlerin geworden, weil die hat mir so lange erzählt, dass ich nicht auf der Bühne stehen werde und dass sie mich nur genommen hat, weil sie Mitleid hatte, dass ich so bockig wurde, dass ich mir gedacht habe, jetzt leck mich am Arsch. Ich werde sowas von auf der Bühne stehen und vor dieser Kamera. Du wirst schauen. Und das ist wirklich so, das habe ich mir die ganze Zeit, weil die hat mich die ganze Zeit gedisst. Und ich habe für sie und irgendwie, und am Anfang war ich wirklich echt so, ich dachte mir immer, nee, ich bin keine Künstlerin, ich weiß es nicht. Und ich wollte immer noch Jura studieren. Ich habe nebenbei dann Kulturwissenschaften studiert und alles, weil ich immer dachte, nee, ich brauche noch den intellektuellen Umbau und ich bin nicht einfach rein. Ich will keine Künstlerin sein. Ich bin's halt so und ich habe das aus Trotz und ich bin dir jetzt im Nachhinein sehr dankbar, weil ich habe aus diesem puren Trotz heraus das gemacht. Dann war natürlich meine Familie auf dem Land so, dass sie meine Mutter dann schon mal, als sie gemerkt haben, oh, weil ich war sonst immer das größte Enkelkind und alle meine Cousinen und Cousins drunter wurde immer gesagt, schaut euch die Katrin an, die ist gut in der Schule, die macht 1000 Sachen, so müsst ihr auch werden. Als dann die Katrin auf einmal zwar ein super Abi hatte, aber danach einfach nur noch hart Künstlerin war, haben sie alle gesagt, nee, ihr dürft alle nicht werden wie die Katrin. So. Ihr müsst was Gescheites machen. So. Ihr dürft nicht in die... Ja, genau so. Ja. Und jetzt, also ich habe es mittlerweile bewiesen, weil ich bin ja jetzt schon auch echt lange Jahre jetzt in dem und mache das ja und so. Und es ist aber immer noch lustig, weil meine Familie, also es ist so, mein Dorf ist total stolz auf mich. Also die Oberpfalz gerade so, die sind alle sehr stolz auf mich, weil ich wirklich, ja, es gibt halt nicht viele Schauspieler bei uns. Also wenn, wenn was bei mir in der Zeitung kommt, dann ist es halt krass. Also jeder denkt halt, ich bin Hollywood jetzt. Also für die Oberpfalz bin ich das, für mein Dorf bin ich krass. Also auch bei diesem Dorffest, von dem ich vorher erzählt habe, da stehe ich halt dann an der Kasse und dann kommen halt alle und machen immer so Selfies und schicken es dann wieder ihren, keine Ahnung, ihren Müttern oder so. Ja, und schau, ich habe die Katrin getroffen und so. Das ist halt auch sweet so. Ich habe schon gesagt, Mama, wir verlangen jetzt langsam mal Eintritt, weil ich stehe da wie so ein Ausstellungsstück an der Kasse. Das ist jetzt auch ein bisschen albern langsam irgendwie so. Und meine Mutter, und das Lustige ist aber, meine Mutter schämt sich so total, weil sie eigentlich nicht will, dass sie auffällt. Also sie will halt nicht auffallen und mit mir fällt sie jetzt immer auf. Und sie hat halt auch immer Angst, dass ich irgendwas drehe, was anrüchig sein könnte. So. Und ich sagt immer, Mama, was soll ich denn drehen, was
aber
anrüchig ist?
Auf der anderen
ist?
Seite gibt es dann diesen Alkohol, wo der Ficken heißt. Also das ist ja trotzdem auffassen.
Das ist alles total absurd, genau. Also das ist so, also deswegen, also meine Familie findet das irgendwie cool, was ich mache und sie sind auch stolz auf mich, das weiß ich auch. Sie können es halt nicht so ausdrücken und haben immer Angst, dass ich ausraste. Also die haben immer Angst, dass ich was Unflätiges mache oder mal, ich war natürlich jetzt schon ein paar Mal irgendwie so in der Bunten, sie haben immer Angst, dass irgendwas Schlimmes drinsteht. Bunden, weil sie es mir zutrauen, was halt auch absurd ist.
Wir sind ja, weil wir jetzt so viel auch über Vergangenheit sprechen, wir sind ja wir sind im gleichen Jahr geboren, wir sind beide 77. Ja. Erwischst du dich, ich erwische mich da in letzter Zeit öfter mal, dass ich jungen Leuten erzähle, wie es früher war. Geht dir das auch so manchmal? So erklären, so werden die wissen, ich erzähle irgendwas, die sagen so, habe ich noch nie gehört. Und dann sage ich, also damals bei uns war das so und so? Oder bist du noch so jung sozusagen? Also bist zwar gleicher Jahr, aber bist du noch so jung,
dass ich weiß nicht. Das Schlimme ist, ich habe so hart ein Problem, weil ich mich nicht einordnen kann in mein Alter, dass ich denke ja immer noch, dass ich 20 bin. Das ist das Problem. Also ich mache das, aber irgendwie, ich krieg mich da noch nicht so klar. Also ich erzähle noch nicht von früher. Und wenn es eine Freundin macht, dann motze ich sie total an und sag so, hey Annette, du klingst halt jetzt echt wie eine alte Frau. Und
ja,
sie
nicht
sagt,
so von früher.
Wir sind
sage,
alte Frauen.
Ja, also genau. Ja, ja. Nee, das sag ich tatsächlich zu meinem Kollegen auch immer, wenn der sagt so, ja, ich weiß nicht, der hat mich schon wieder gesiezt und so. Und dann sage ich immer, aber das für die sind wir ältere Männer. Das ist nicht so, dass wir beide, er ist 5 Jahre älter als ich, aber wir beide sind, wir sehen uns halt so als so Typen, die halt älter geworden sind, aber die jungen Leute ja nicht. Ja. So, die sehen uns ja als Erwachsene.
Nee.
Wow.
Ja, nee, also ich tue es noch nicht so arg. Aber klar ist es natürlich trotzdem interessant, wenn man halt sagt, hey, pass mal auf, früher haben wir uns halt, also es ist ja so, wir haben uns einfach getroffen ohne Handy. Da wurde einfach geklingelt und dann waren die da, die Leute, da musstest du klarkommen. Nee, genau, es gab halt einfach keins. Oder, ich meine, ich konnte halt, ich war die Beste einhändig beim Autofahren auf meinem Nokia-Handy Sprachnachrichten-Tipperin der Welt, glaube ich. Ich konnte das wirklich blind unter allen Tischen dieser Welt, habe ich, während ich oben ganz normale Sachen geredet habe, habe ich unten mit meinem Nokia 10-seitige SMS geschickt.
Fun
ich
meine, das Fact, das machst du jetzt gerade auch, ja?
Ja, das mache ich jetzt auch. Nee, genau. Nee, leider am iPhone ist es echt schwierig, weil die Haptik einfach fehlt. Das vermisse ich auch am iPhone, weil das war so schön mit den Tasten. Ich hatte das drauf, das wie nix. Ich war wie die Feuerwehr, wirklich. Ja. Ich konnte so schnell schreiben, wie ich rede. Und das muss man erstmal hinkriegen.
Absolut. Jetzt sag mal, ich habe dir mal vor einiger Zeit mein Drehbuch geschickt für meinen geplanten Langfilm Sick Cop. Hast du da, ich weiß nicht, ob du dir das Exposé durchgelesen hast oder was auch immer, aber hast du irgendwie so gedacht, also hast ja dann eigentlich dein Interesse bekundet, optional.
Ja.
Aber hast du gedacht, was soll das oder was hast denn du gedacht? Hast du gedacht, das eigentlich ist ja ganz süß, aber das wird ja sowieso nichts? Oder was hast du gedacht, als ich dir das einfach so mal geschickt habe?
Nö, also sagen wir mal
du
so.
Kriegst, oder kriegst du dauernd was geschickt, so, wo dauernd so Leute sagen, kannst du bitte in meinem Film mitspielen? Ja, oder? Du bekommst schon öfter.
Naja, man kriegt es natürlich, also man kriegt natürlich, wenn man einfach in der Schauspielagentur ist und mittlerweile dann halt auch, und ich habe ja bei sehr vielen Sachen bei der HFF auch mitgespielt, was ja auch immer mein Weg war. Also so kriegt man ja auch mal was aufs Band oder wenn man eben nur Sachen dreht, wo man sich denkt, da sehe ich mich halt nicht. Ich drehe halt immer, was weiß ich, sehr bayerisch, nur so ZDF-Herzkino und man möchte halt mal zeigen, hey, ich kann aber auch irgendwie den nackten, blutigen, ich schlitz mir die Pulsadern, Arthouse spielen, dann bemühst du dich halt bei der HFF natürlich bei vielen Sachen mitzuspielen oder Makromedia oder was es da gibt. Und es gibt auch mittlerweile natürlich so viele Leute, die auch selber einfach mal sagen, ich mache jetzt einfach mal einen Film. Und die natürlich dann dich fragen, spielst du da mit und kannst du da mal einfach mir ein LOI schicken, dass man damit dann entweder Filmförderung beantragt oder irgendwas. Das kriege ich natürlich sehr oft. Und ich mache es aber auch, ich finde es aber immer, auch wenn das auch interessant für mich ist und wenn ich das cool finde und wenn ich da Zeit habe, dann mache ich das auch immer, weil ich habe da echt die besten Sachen schon gedreht. So auch in Kurzfilmen, die auch immer noch dann auf meinem Demoband gelandet sind und die mir sehr viel gebracht haben für auch dann wirklich Bezahljobs einfach oder so. Also was ja jetzt bei deinem Film was anderes ist, weil du planst es ja richtig als Filmprojekt, aber jetzt was Kurzfilme betrifft oder so. Also das ist einfach dann Geben und Nehmen, weil das bringt mir auch voll viel. Und ich freue mich ja immer, wenn man mich irgendwo sieht. So.
Ich finde halt, was ich bei dir interessant finde, ist halt so, du bist ja so ein eigener Typ. Du bist auf der einen Seite natürlich, was du jetzt so sagtest, so Herzkino und so oder bayerisch und so. Aber ich finde auch, dass du eine sehr gute Schauspielerin bist und ich finde, oder auch eine Präsenz hast, so. Und ich finde das halt eins der wichtigsten Sachen für meinen eigenen Film, dass ich so sage, ich will ja sehr viele gute Leute irgendwie so vereinen, aber auch so, und nicht halt in diese Schubladen. Also nicht so sagen, ja, das ist, weil ein Teil des Films spielt halt in Bayern, dann nehmen wir doch die Katharina.
Ja,
weißt du, so, sondern einfach nur dich.
Nee, das will ich ja auch nicht sein. Also ich meine, ich drehe ja jetzt zum Beispiel am Bodensee, das ist jetzt auch, ich bin jetzt eine österreichische Weinbauerin, ich kann jetzt schon ein bisschen österreichisch faken, aber prinzipiell ist das ja jetzt auch ein Krimi und ganz düster und so, was mich total freut. Mhm. Ist eine ganz andere Rolle. Ich werde halt von meinem Mann misshandelt. Das hat jetzt nichts mit bayerischem Herzkino zu tun. Und ich bin happy, dass ich jetzt auch in solche Rollen reinwachse. Ich meine, oder zum Beispiel jetzt bei dem Kalten Hund, bei diesem Kinofilm, da bin ich bei einem Reichsbürger-Treffen eine Nazi-Sängerin oben auf so einem Reichsbürger-Nazi-Flohmarkt.
Ui.
Total geil, heißt Marlene und bin halt so die Geliebte von so einem Nazi, Ex-Nazi oder nicht Ex-Nazi, sondern Nazi, der halt unter der Hand immer noch praktisch so Devotionalien versteigert und so. Mhm. Oder dann halt mal jetzt auch eine, also ganz andere Rollen. Also das ist ja auch das, ich bin sehr bayerisch und es wäre als Schauspielerin dumm, wenn man es richtig kann, und auch das bedienen kann und auch Spaß dran hat und auch Freude dran hat, wenn man sich bedient. Aber natürlich will ich nicht einfach nur die Bayerische sein, so, sondern also dafür, also ich stehe ja nicht nur für Bayern, sondern ich will ja alles machen. So. Deswegen freue ich mich natürlich auch, gerade wenn dann so Anfragen kommen, die mich gar nicht verorten oder dann sagen, ja, du bist jetzt auf Bayern festgelegt, weil das werde ich echt oft genug. So.
Das wirst du oft genug, ja. Ja. Hast du dir, das kann man ja, du kannst ja ganz ehrlich da sein, weil ich meine, du bekommst so viele Sachen zugeschickt, aber hast du dir das mal angeguckt? Hast du dir mal, kannst du dich noch erinnern? Das ist ja auch schon eine Zeit her, also muss man ja auch nochmal sagen.
Das ist schon eine Zeit her, aber ich habe mir das natürlich durchgelesen und und ich hätte auch nicht gesagt, dass ich Bock drauf habe und auf die Rolle, wenn mir das nicht gefallen hätte.
Aber denkst du denn, dass man, das muss man ja sagen, hier für die Zuhörer da draußen, ich habe ja schon ein paar Mal jetzt auch in meinem Podcast darüber gesprochen, es ist ja eigentlich ein bisschen eine Art Action-Thriller, ist auch ein bisschen 70er-Jahre-Kino, was ich damit so ein bisschen wieder rausbringen will, so ein bisschen auf die Straße gehen, weißt du, so dieses Echte.
Ja.
Es gibt Schauspieler, die sagen zu mir, das ist so aus der Zeit gefallen, das, was du da machst, das ist eigentlich schon wieder, sowas gibt es eigentlich gar nicht mehr, deswegen lass es uns auf jeden Fall machen und auch so konsequent machen, weil es ja auch Männerrollen sind, dominierender und so weiter, also ein bisschen wie ich aufgewachsen bin auch, ja.
Ja.
Jetzt werden wir ja mal sehen, ob mir das gelingt. Ich bin fest davon überzeugt, aber jetzt so für dich als Filmemacherin, denkst du, man kann und darf auch so ein Genre wie eben so ein Thriller oder Action-Thriller, also kein Tatort, sage ich mal, sondern mehr oder so ein Filmemachen auch, so ein Hand und Fuß so ein bisschen mit, wo man sagt, so wie früher, so ein bisschen so New Hollywood, so, weißt du, so die Leute sind auf die Straße gegangen, die haben versucht, was Echtes einzufangen und so weiter. Auch wenn es vielleicht, was weiß ich auch, sagen wir mal, der Marathonmann mit Dustin Hoffman, ist auch eine Geschichte, Nazi-Dingsbums und so, aber trotzdem fühlt er sich so echt an, weil er halt so viel auch, weißt du, so draußen spielt und dieses Ganze. Aber natürlich auch vor allem die Leistung von Dustin Hoffman und Roy Scheider und wie sie alle heißen. Aber so, glaubst du, dass man damit einen guten Weg gehen kann in Deutschland, dass man sowas wagen darf oder dass sowas zum Scheitern verurteilt ist, dass man eher sagen sollte, ich muss auf das Altbewährte, so wie es wir es halt so oft auch in Deutschland machen? Also denkst du, dass das eigentlich eine Träumerei ist, dass man damit eigentlich keinen Blumentopf gewinnen kann?
Nee, also ich glaube genau, also sag mal so, ich habe ja auch keine Ahnung, weil ich glaube, wenn irgendjemand eine Ahnung hätte, wie das Filmbusiness gerade läuft, der würde gerade Milliardär werden von einer Nacht auf die andere, so. Mhm. Das Ding ist, was man ja merkt, was nicht mehr geht, ist, dass der deutsche Markt ja auch gerade so kollabiert, weil keiner mehr weiß, was überhaupt noch geht. Also allen geht's irgendwie schlecht, alle sind total fahrig, keiner weiß mehr so richtig, was man machen soll. Irgendwie Krimi geht noch, dann Fernsehen wird immer weniger, andererseits wird's immer noch geguckt. Streaming, deutsches, ja, weiß man auch nicht. Also es ist ja alles gerade, ich glaube, alle sind total zerrüttet. Man sieht ja auch bei den ganzen Streaming-Diensten, bauen da ab, bauen dort ab, keine Ahnung. Dann gibt's wieder so auf einmal Erfolge, dann heißt es wieder, dann machen wir alle wie das und so. Also ich kriege das gerade nur mit, ohne jetzt wirklich da total der Profi zu sein und alle Hintergründe zu wissen. Ich kriege nur mit, dass es wirklich schwierig gerade ist und dass alle dann natürlich, wenn es schwierig ist, neigen Redakteure und Produzenten und überhaupt auch eben Sender dazu, dann auf sowas zu gehen, was Sicherheit verspricht. So, sichere Besetzung, sie wollen alle IP, also es muss vorher schon mal irgendwie so ein Roman gewesen sein oder irgendwas, damit man danach sich draufsetzen kann und sagt, oder es müssen 10.000 Influencer mitspielen, weil man sagt, wenn jetzt irgendwie eine Influencerin oder ein Influencer mitspielt, dann gucken es dann auch alle. Ist aber auch kein Garant, weil es ist halt nicht immer garantiert, dass die das dann auch so gut spielen und dass sie dann das auch wirklich durchgucken, wenn ein Nico Stank mitspielt oder so. Also das ist ja dann... Aus diesem Ganzen heraus, wenn ich dann sehe, dass Leute dann auf einmal Dinge machen, weil sie einfach sagen, es ist eh so verwirrend und jeder sagt mir, das müsste man. Und die machen dann ihr Ding und ziehen das durch, haben die oft total krassen Erfolg, weil das ist das, was eigentlich dann, wo dann jeder wieder sagt, krass, guck mal, das ist, also deswegen, ich glaube, also es gibt kein Rezept, aber wenn man es, also jetzt auch ich mit meinem Film versuche ja im Endeffekt dasselbe. Das ist überhaupt, also klar, es hat so ein bisschen diese Anklänge von und man kann auf dieser Eberhofer-Rita-Falk-Schiene da so ein bisschen mit, auf Hinderfing, auf diese ganzen österreichischen Komödien und so. Ja, aber es ist trotzdem gewagt, das jetzt zu tun aus Bayern, aus der Oberpfalz heraus. Ich habe keine Ahnung, der BR, ob der unbedingt jetzt da gerade drauf steht. Man wird das alles jetzt sehen. Aber es gibt immer wieder so Beispiele, wo Leute kleine bayerische Filme zum Beispiel, also das habe jetzt ich in der letzten Zeit, ich habe auch in einem mitgespielt, letztes Jahr hatten wir Premiere, Hunzlinger Hochzeit hieß das, war so ein kleiner, feiner Film und wir hatten an die 40.000 ohne Verleih, 40.000 Kinobesucher in Bayern. Das ist jetzt, mag jetzt mini klingen im Vergleich zu mehreren Millionen, dann Canudes, Manitou und so. Aber du musst erstmal, das war eine Schauspielerin, eine Freundin von mir, die hat einfach 150.000 Euro gesammelt in der Oberpfalz, hat in der Oberpfalz diesen Film gedreht, aber absolut auf Profiniveau und hat den ohne Verleih in die Kinos gebracht. Und wir liefen da wochenlang in den Kinos und es ging durch ganz, auch da bei der Blickpunkt Film etc. waren wir Story und alles, weil das war so ein kleiner, aus einer Region heraus generierter Traum so. Also der wird jetzt auch irgendwo dann bei einem Streamingdienst laufen, der wird mal vielleicht beim BR am Fernsehen kommen etc. Also das ist absolut möglich, wenn du einfach bei dir bleibst und sagst, ich mache jetzt da so einen kleinen Film hart auf Dialekt in der Oberpfalz, wo du dir denkst, wen juckt das?
Ja, ja.
Und deswegen glaube ich sehr daran, also wenn man, also es kann, also es gibt kein Versprechen, aber ich glaube, wenn, dann ist die Zeit gerade gut für Leute, die einfach mal sagen, nee, das ziehe ich jetzt durch und zwar genau so, weil warm geduscht ist eh genug. Ja. Und Unsicherheit. Und ich glaube,
ja, es gibt ja auch so viele, weil du das ja auch sagtest mit so Fernsehen und so, es gibt doch schon auch so viele ältere Zuschauer, was wir immer irgendwie wie ignorieren. Also wir sagen dann, ja gut, es muss, du sagtest eben Influencer, das wird ja auch gern bei Synchron genutzt, weil dann gibt es mit der Stimme von und alle, die unter 6 Jahren sind, sagen, ja, den kenne ich, den muss ich mir angucken, ja, und so. Aber dann merkst du, ach, der kann das aber gar nicht richtig. Also wenn du dann, früher, was weiß ich, wenn ich mit meiner Tochter im Kino war, weißt du, und dann wurden da, denkst du, warum nehmen die eigentlich keine Schauspieler mehr? Also das klingt ja gruselig.
Ja, ja, klar.
So, aber es zieht dann oder sie denken, es zieht und so weiter. Aber dann gibt's doch überall auch diese älteren Leute noch. Ich kenne auch sehr viele in meinem Alter, die sagen, ja, es gibt irgendwie für uns, gibt's gar nichts mehr so als Film, so wo, also oder weniger. Und dann, ich habe immer das Gefühl, man unterschätzt das total. Man unterschätzt, wie viele ältere Menschen es gibt, die gerne auch Sachen gucken, die es auch früher zum Beispiel gab. Also die jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt jeder Film, weißt du so, das ist ja ein Fakt.
Ja, absolut. Eigentlich. Und das ist, genau, und die werden halt da nicht abgeholt und deswegen gucken die halt dann auch nicht mehr oder so.
Oder gehen nicht ins Kino halt, auch. Ja,
gehen nicht ins Kino, weil sie sagen, ich kann mir halt nicht da und die 18-jährigen Influencer angucken. Warum auch? Also so. Oder Streaming-Portale, also so. Deswegen, also ich hoffe, also ich kriege das mit bei Leuten, die sehr arg bei ihrem Ding bleiben, so. Klar, die haben nicht immer dann, das geht nicht immer auf, aber je mehr jemand dran bleibt, desto mehr kommt auch einfach oft raus. Also deswegen finde ich das absolut unfassbar mit 100%ig, 1000%iger Power verfolgen. Also ich finde das überhaupt absolut wichtig, dass du das tust. Also und da habe ich auch überhaupt keine Bedenken. Also dass man das tun sollte.
Ja, ja.
So. Ja, danke, danke. Und natürlich kann keiner versprechen, wie es wird, weil dann das ist natürlich trifft es dann den Geschmack etc. etc. Aber dass man das vielleicht auch gerade, weil wir sind gerade so mutlos teilweise in Deutschland irgendwie, obwohl ja, ich meine jetzt in Cannes und so überall gewinnen deutsche Filme, wir haben so gute Filmemacher und trotzdem denkt man sich ja oft, was dann ankommt, ist immer das Gleiche. So.
Ja, was meinst du, was ankommt, was wo ankommt? Also was im Kino ankommt?
Naja, was dann in den Kinokassen ankommt, genau. Das ist ja dann meistens eine Konstantin geprägte Bully oder irgend sowas geprägte Komödie, die ja auch ihre Berechtigung haben, wenn alle reingehen. Ich denke mir immer, wenn alle oder es ist halt dann der
eigentlich Bully hätte dich doch auch mal anfragen können für sowas, oder?
Bully hätte mich echt auch mal anfragen können, das finde ich auch. Ja. Da bin ich stinksauer. Du, aber wir sind ja noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Ja. Irgendwann habe ich vor, dass Bully nicht mehr an mir vorbeikommt. Schauen wir halt mal, wann es ist. Vielleicht, wenn ich 80 bin und er 90. Schauen wir mal.
Naja, aber so ein Western, so ein bayerischer Western, das ist doch perfekt für dich eigentlich dann, ja.
Absolut. Ja, finde ich auch. Absolut. Ja. Aber gut, da muss man sich halt, da bin ich halt noch echt ein viel zu kleines Licht.
Du kannst ja auch sagen, ich wollte nicht. Er hat gefragt, oder ich möchte nicht drüber reden, aber es gab Kontakt, aber das war nichts.
Ja, ich weiß, es würden andere wieder, da kommen wir wieder zu der Bodenständigkeit. Ich finde es eher lustig, dass ich nicht so rumtue, weil andere Schauspieler würden das absolut sagen, aber ich, nee. Also ich drohe Bully einfach jetzt mal öffentlich hier damit, dass er irgendwann nicht um mich rumkommen wird, so, okay. An mir vorbeikommt und
das
dann muss
mal
er mich,
so raus. Ja.
Das gehen wir einfach mal so raus.
Ja.
Und so manchmal Reel, ganz liebevoll.
Ja, ich mache so ein Reel draus und verlinke ihn auch und so, dass er auf jeden Fall.
Ja, genau, und verlinke ihn auch, dass er irgendwann.
Mit der Brechstange.
Ja, genau, mit der Brechstange. Sehr gut, hervorragend. Nee, also irgendwann wird er nicht mehr um mich rumkommen. Und es war ganz liebevoll gemeint.
Ja, toll.
Na toll. Kann er sich freuen.
Ja, absolut.
Nee, es gibt schlimmere Drohungen, finde ich. Also.
Ja, ja. Naja, weißt du, ich denke immer so, also es ist ja die Frage, ob man mit dem deutschen Film so eine gewisse, oder wann haben wir eine Identität gefunden mit dem deutschen Film? Also so, Nachkriegszeit. Ich hatte jetzt gerade, heute Abend kommt die Sendung mit der Tochter von Maria Schell, da hatten wir gerade drüber gesprochen, also mit Marie-Therese Rellin. Diese ganze Maria Schell-Zeit, diese Nachkriegsstars, Maria Schell auf einmal so, hat ja was Internationales verkörpert, wieder eine Deutsche, die so, ja. Dann kommen die 70er, dann auch Rainer Werner Fassbinder, so diese Art, ja. Auch teilweise ja ganz großartige Filme, teilweise so fürchterlich, also ist auch Geschmackssache, ja. Dann kommen so diese Til Schweiger-Sachen auch so, die typischen Komödien alle mit dem gleichen Color-Grading und so. Also es gibt immer so Phasen auch, hat man das Gefühl, ja. So, und das ist die Frage, sind das alles Identitäten des deutschen Films, auch deiner Meinung nach, oder sind das zeitgeistige Sachen? Weil ich wiederum denke so, naja, wenn man jetzt mal, klar, sehr nostalgisch ist, 120 Jahre vorher oder so, zu Zeiten von Fritz Lang, sag ich mal, Deutschland irgendwann war damals teilweise federführend, also war das Film, die Filmnation, noch mehr als Amerika, kann man sich gar nicht vorstellen. Davon ist nichts mehr übrig, hat natürlich auch was mit dem Krieg zu tun und so, ohne Zweifel, die ganzen Kreativen, die entweder umgebracht worden sind oder geflüchtet sind, ja. Aber was denkst du, was ist denn dann, du sagst, wir sind heute ein bisschen wahllos, wir wissen nicht so genau, wo wir vielleicht dann auch stehen. Ich denke dann immer, vielleicht muss man einfach auch anerkennen, dass es immer noch eine große Baustelle ist und dass man vielleicht sagen sollte, wisst ihr was, Leute, wir fangen jetzt mal an, was aufzubauen, mal irgendwie sowas Eigenes zu machen, nicht dem irgendeinem Trend hinterher zu rennen, den wir irgendwo aus Amerika oder so bekommen, sondern wir machen mal wieder was Eigenes. Was denkt ihr denn, was haltet ihr denn davon, weißt du so? Das ist so meine Herangehensweise.
Ich glaube, das ist alles da, ehrlich gesagt. Also ich meine, ich kenne ja jetzt viele, die jetzt irgendwie, also jetzt gerade in München oder in Ludwigsburg Film studiert haben und die Freunde von mir sind, aber die aus dieser ganzen, die alle jetzt anfangen, Filme zu machen und so, wir haben ja das alles. Also die machen ja, also ich glaube, was wir ja Tolles haben in Deutschland, ist, dass wir ja unfassbaren Schatz an allem haben. Also wir haben ja eine wahnsinnig, also auch in der Schule oder so, wir kriegen ja alles mit, wir gucken ja Film, wir haben ja wirklich auch eine tolle Kinolandschaft immer noch, wir haben ja wirklich Zugang zu allem. Und ich glaube, also wenn ich alle Filme mache, die ich so kenne, angucke, da hat jeder einen anderen Ansatz, was aber toll ist. Also ich weiß gar nicht, ob wir den deutschen Film, ob es den gibt. Es gibt ja auch vielleicht nicht den nur amerikanischen Film oder nur französischen Film. Klar, man sagt das immer so, aber weil es dann so einen Look hat.
Es hat so ein bisschen so eine Richtung, weißt du, wenn du sagst, der amerikanische Film.
Es hat so eine Richtung, genau. Aber eigentlich finde ich es eigentlich cool, weil, also es gibt ja den deutschen Film. Also wenn man jetzt wieder das Filmfest oder die, also gerade das Münchner Filmfest ist jetzt für neues deutsches Kino und für neues deutsches Fernsehen, kann man sich ja echt angucken, wer da immer antritt. Das ist ja schon cool. Also das sind ja gerade diese jungen Filmemacher. Ich meine, wie jetzt auch eine Mascha Schelinski mit In die Sonne schauen oder ein Aaron Ahrens mit Sonnenplätze oder so oder was da jetzt alles in den letzten Jahren so rauskommt. Ich meine, ich kenne so viele, die eigentlich gar nicht irgendwas nachmachen, sondern schon ganz eigen ihrem Stil nach Filme machen wollen.
Aber ich also sag mal, weißt du, was ich mal ganz hart sage, da unterbreche, ist, es erreicht die Mitte nicht. Es erreicht dich, weil du
das,
in der
das
Szene
Das wollte ich jetzt als nächstes sagen.
Ja, ja, aber genau. Jetzt, weißt du, so jetzt die Bäckersfrau an der Ecke hat es nicht erreicht. Ja?
Genau, und das wollte ich jetzt im nächsten Satz sagen. Das Ding ist, ich glaube, die sind alle da, die stehen hier alle bereit.
Ja.
Nur, das ist dann wieder diese Mutlosigkeit gerade, weil wir kriegen ja in Deutschland nichts finanziert ohne diese ganzen Förderungen, auch das Fördersystem. Also das ist, du kannst ja auch keinen Kinofilm mehr machen, einfach wie früher, wo ein Produzent gesagt hat, den machen wir jetzt. Und du hattest erstmal nicht den BR, den MDR oder irgendjemanden dabei, sondern du hattest halt einfach mal dieses, komm, wir machen jetzt diesen Film mal. Und dann hast du geguckt, ob du ihn irgendwann noch im Fernsehen zeigst. Aber erst war es ein Kinofilm und das war und Star und Dings und neu und wild und so. Und jetzt musst du ja, wenn du was willst, du musst dir erstmal beim BR schon mal so klein anklopfen und hey, hallo, hier sind wir. Also wir würden den jetzt bei der Filmförderung einreichen, aber sag mal, eigentlich brauchen wir von euch auch noch ein bisschen Geld und eigentlich müsst ihr schon sagen, dass ihr den dann am Ende vielleicht auch zeigt, weil so. Und dann braucht man am besten noch jemanden und noch jemanden und das heißt, man muss erstmal so sich so randingsen und natürlich darf jeder von all denen mitreden beim Drehbuch. So, das heißt, es kommen teilweise bombenlustige Drehbücher irgendwo daher und dann darf jeder Redakteur noch mal sagen, vor was er Angst hat. Nee, das ist zu viel, das ist zu viel, das ist zu viel. Und am Ende hast du halt ein relativ, naja, das hört sich jetzt so doof an, aber ich krieg's halt echt mit, dann hast du halt ein relativ mutloses, eingestampftes Drehbuch. Das kann man dann schon im BR zeigen und in der ARD, ZDF irgendwann. Aber wo du halt sagst, ja, ganz nett. Aber jetzt nicht mehr, ich raste aus, weil zu viel Panik ist. Weil ich meine, ein Raste aus kann halt negativ und positiv werden natürlich. Mhm. Und die Angst bei einem Redakteur, dass es negativ sein könnte, ist so groß, weil du wirst ja dann aber auch sofort gegangen teilweise. Also es ist ja alles so, wenn du bei RTL-Redakteur bist oder irgendwas. Ja. Ich meine, man kriegt es ja dann auch teilweise mit, dass die wirklich, da ist so, das ist so labil, das Gefüge gerade. Die wollen halt Sicherheit machen. Und dann kommen diese prächtigen jungen Filmemacher, alle die ganz verrückten und ganz tollen und ganz aufgeladenen. Und dann wird's halt auf so ein Maß eingestampft. Und das ist halt jetzt, und das ist, glaube ich, eher unser Problem. Das ist eher das Problem, dass wir eigentlich
wieder so ein Oldschool Filmproduzent, gell? So ein früher, also nach dem Krieg würde ich sagen Arthur Brauner zum Beispiel oder Horst Wendland auch. Horst Wendland finde ich auch ein ganz wichtiger Typ, den man auch irgendwie nicht mehr auf dem Schirm hat, der die ganzen Winnetou-Sachen gemacht hat oder Edgar Wallace, damit hat er angefangen. Auch teilweise Bud Spencer, Terence Hill Sachen produziert hat.
Die
70er,
80er. Die einfach wieder so raushauen.
Ja, so richtige, so wo man sich vorstellt, man kommt so, da ist so ein verrauchter Büroraum und der sitzt da so mit einer dicken Zigarre, weißt du, so.
Ja, und sagt, hey, ich entdecke dich jetzt, wir machen das jetzt mal.
Baby. Ja, genau, sowas.
Ja.
Das ist ja auch so, und dann hat ja was Romantisches. Ich glaube ja auch immer, dass sowas trotzdem auch so diese Hintergrundgeschichten, sowas holt die Leute ja ab, sowas spüren die ja. Die spüren ja auch, ist das mal so oder ist das vom BR jetzt produziert? Also das merken die ja, die merken ja den Unterschied.
Ja, natürlich. Und das ist halt dann immer, und ich glaube auch dieser, ich meine, und wir haben ja, also ich finde ja zum Beispiel GEZ, ich zahle das immer noch gern, weil ich mir denke, ja, aber dafür will ich dann auch im Bayerischen Rundfunk oder auf irgendeinem Fernsehsender was sehen, was mutig ist. Mhm. Eigentlich. Also sie dürfen gern mein GEZ haben, aber dann möchte ich auch, dass Filme gedreht werden, die vielleicht klappen die nicht ganz, aber ich merke, da ist so ein junger Filmemacher oder auch ein älterer Filmemacher, der will was und es geht nicht ganz auf, der ist ruppig, der Film, darüber kann man diskutieren, aber ja, es ist mal ein Versuch wieder gewesen und nicht zum 10. Mal halt wieder irgend so eine bayerische Komödie, die halt nett ausgeht, sondern die halt mal nicht gut ausgeht, die wild ausgeht oder ein total brutaler Arthouse-Film ohne irgendeinen Schnitt und ich denke mir am Ende, war das schrecklich, aber ich habe wenigstens das Gefühl, es war jetzt mal schrecklich, weil sonst kriege ich ja nur noch irgendwas so, ja, tut nicht weh, kann ich weggucken, ja, kann ich auf Temptation Island gucken, das regt mich mehr auf, so. Und das ist halt schade, weil ich finde, GEZ ist eigentlich eine große Chance, gerade dafür. Und das, finde ich, machen unsere Sender nicht mehr. So. Also die nehmen diese Aufgabe, die früher dann ein Fassbender etc. und sowas unterstützt haben, die nehmen das halt nicht mehr so, sondern es kommt dann trotzdem was sehr Umgängliches, also was sehr, ja, Nettes raus.
Ja, ja, klar.
Und also, das ist, glaube ich, das ist so ein bisschen diese Mutlosigkeit, die ich gerade empfinde. Aber klar, auch Menschen müssen davon leben. Viele Filmproduktionen gehen echt zugrunde gerade, weil es alles schwierig ist gerade. Die wissen gar nicht mehr, wie sie überleben sollen. Ja. Müssen natürlich dann fürs Fernsehen immer noch irgendwie eine Reihe haben, die einigermaßen läuft, so. Ist halt schwierig. Also ich verstehe das auch, so. Aber es ist halt, diese Mutlosigkeit wird uns nicht weiterbringen. Und deswegen sage ich nur wieder der Bogen zu dir. Man muss einfach den Mut haben, das zu machen, wo man echt dafür brennt. Und ich glaube, auf lange Sicht kommen Menschen damit durch, wenn sie brennen. Weil wenn du mal nicht mehr brennst, dann wird es irgendwann schwierig. Im ganzen Leben, glaube ich übrigens.
Ja, das glaube ich auch. Und ich denke auch, dass es das habe ich auch versucht so ein bisschen, oder ist so ein bisschen meine Intention mit diesem Filmprojekt halt. Ich glaube, dass man nicht unbedingt sagen, also man muss es nicht unbedingt wie die Amis machen, aber dieses larger than life, so diese auch Charaktere entwickeln oder auch was Marketing angeht und so, das muss ja auch so eine Faszination haben, ein gewisser Glamour, das müssen diese auch Charaktere, auch die Helden, aber zu denen ich hinaufgeschaut habe als Jugendlicher oder als Kind, die hatten auf der einen Seite was Unnahbares, auf der anderen Seite konnte ich mich mit denen auch identifizieren. Also das war so eine ganz, so was bisschen Mystisches. Und das müssen natürlich auch Schauspieler, Schauspielerinnen ausfüllen können. Deswegen meinte ich, eben finde ich es auch wichtig, dass jemand auf so eine Leinwandpräsenz hat. Ja?
Ja.
Aber das ist etwas, was wir gar nicht hier in Deutschland so machen. Aber ich glaube, dass wenn man das richtig kanalisiert, ich meine, natürlich kann man keinen Marketing-Dingsbums auffahren, ja, was irgendwie Millionen kostet, aber so einfach dieses Gefühl den Leuten wiedergeben, so ein bisschen, was man früher vielleicht auch als Kino so verstanden hat. Ich glaube, dass das auch junge Leute erreichen kann, ja. So ein etwas, so wie man sagt, so Traumfabrik.
So mehr Star-Kult halt auch.
Ja,
so.
Also auch so ein bisschen so Star, aber auch so diese Charaktere. Du hast auf einmal so Flop. Ja. So etwas, guck mal, wenn du so in Amerika, es gibt immer mal wieder irgendwelche ikonischen Charaktere. Man würde sagen, vielleicht heutzutage weniger, vielleicht hat sich es auch verschoben, dass ältere Menschen das einfach nicht mehr so mitbekommen, wer heute ikonisch ist oder noch wird quasi. Aber die dann so als Filmfigur so in die Geschichte eingehen. Davon sind wir, also wie viele deutsche Filmfiguren gibt es denn bei uns, die jetzt in unsere eigene Geschichte eingegangen sind? Weiß ich gar nicht, wer wäre denn überhaupt eine? Müsste ich jetzt mal überlegen. Heinz Erhardt? Also, weißt du, so, wer ist denn bei uns eine Filmfigur? Haben wir das eigentlich? Klar, wir sind nicht genau wie Amerika, so, wir können das nicht alles übersetzen, aber das hat ja auch ein bisschen was mit Kino zu tun, mit Unterhaltung. Ja, auch, und das ist aber auch wieder das Schlagwort: Unterhaltung. Nicht nur, also nicht Anspruch. Unterhalten. Wir wollen die Leute unterhalten.
Ja.
Weißt du, so.
Ja, klar.
Eigentlich geht man deswegen ja ins Kino.
Nee, klar. Ja? Ja, aber ich glaube, das hat auch ein bisschen mit diesem, also nicht Star-Kult ist jetzt falsch, aber einfach mit diesem, also ich, also es ist jetzt so platt und es ist auch so Küchenphilosophie, die ich mir dann selber oder mit Leuten drüber rede, aber ich meine, ich glaube halt, dass wir auch mit Grund, so nach dem Weltkrieg etc. und alles ein bisschen natürlich eingestampft wurden so und aber das hat was, ich glaube, das hat schon was mit Deutschland gemacht, also so, dass wir nicht mehr so dieses Glänzen, dieses so, sondern wir sind alle ein bisschen, also lustigerweise früher dachte ich immer als Kind, und das ist ein gutes Beispiel, dass unsere Filme, für mich waren die immer so farblos und alles, was aus Amerika kam, war bunt. Und es war aber nicht, dass ich Schwarz-Weiß-Filme geguckt hätte, sondern da so Derrick, alles, Krimis, bei uns ist alles entsättigt. In Amerika, die hauen alle in die Vollen so. Und für mich war das immer, wo ich mir dachte, dass die Menschen auch bunter sein müssen in Amerika so, als bei uns. Also es war mir ganz klar, dass wir eher so ein bisschen so aschfahl sind und die halt alle bunt und so aussehen wie Hollywood. Naja, aber das sagt schon was drüber, wie ich dachte, dass Deutschland ist, weil ich glaube, wir sind ein bisschen demütiger, was uns ja natürlich nach dem Weltkrieg auch wichtig war, dass alles mal wieder demütiger wird in Deutschland. Aber ich glaube, das hat uns auch durch diese komplette Durchdemokratisierung und alles, was wir hatten, was ja auch wichtig war. Aber das ist, wir haben diese total, diese Hybris, diese Spitzen, dass man sagt, ich mache jetzt da so richtig, was die Amis ja haben, was auch ja einen unfassbar anstrengend und nervt. Aber ein bisschen sowas, dass man sagt, ich mache jetzt ein total geiles Zeug. Ja. Ich mache jetzt den geilsten Film der Welt. Ja. Und Leute, und mit Glitzern in den Augen, und dann stehen da noch drei Schauspieler daneben, die sagen, hey, das wird der geilste Film der Welt. Und die sehen auch noch aus, als ob es der geilste Film der Welt wird. Und du bist schon, bevor es den Film überhaupt gibt, überzeugt, das wird der geilste Film der Welt. Ja. Weil da so ein Glanz ist. Und dieses Glänzen, das müssten wir wieder mehr kriegen, finde ich. Ja. Weil das Glänzen fällt, wie gesagt, ich komme dazu noch aus der Oberpfalz, meine Familie will am besten gar nicht glänzen. Die wollen alle einfach am besten wieder Kartoffelacker, halt schön eben sein, nicht auffallen, demütig da so vor sich hin machen und einfach recht schaffen und gut ihr Leben verbringen. Aber ja, nicht da so. Und ich bin ja schon wie so ein Spargel, der da raus und wo sie mal alle Angst haben, dass sie durch mich auffallen so. Und ich bin ja auch noch nicht jemand, der jetzt mit einer Hybris rumläuft, dass ich Sophia Loren bin so. Aber so ein bisschen Sophia Loren sollte man halt auch als Schauspieler sein, weil natürlich sonst... Wer soll einem zutrauen, dass man was Gutes, Tolles macht, was glänzt, wenn man selber nicht ausstrahlt? So. Und das würde ich mir wünschen, dass das wieder irgendwie mal wieder kommt, dass wir das sehen, was wir eben eigentlich für eine tolle Film-Theaterlandschaft haben, dass wir haben eine Sandra Hüller, wir haben einen Christoph Waltz, wir haben so viele tolle Leute, die international strahlen wirklich, dass wir eigentlich auch mal wieder strahlen könnten so und ohne uns gleich arrogant oder drüber zu fühlen oder so oder angeberisch, sondern einfach nur mal wieder glücklich in sich ruhend strahlen so. Das würde dieser Branche gut tun, was sie halt aber gerade gar nicht tut.
Ich finde jetzt Sandra Hüller war ein ganz gutes Beispiel, weil Sandra Hüller ist einfach auch, finde ich, eine sehr begnadete Schauspielerin. Die ja jetzt, ich habe die gerade in Hail Mary, habe ich die gesehen mit Ryan Gosling. Da ist sie ein bisschen unterfordert, glaube ich. Aber sonst ist sie teilweise, also es ist faszinierend, ihr zuzuschauen. Das heißt, es ist nicht so, es ist natürlich, Christoph Waltz, finde ich, im Gegensatz dazu, ist ja mehr so, der hat so seine gewisse Art, die er irgendwann voll ausgespielt hat.
Die er halt immer macht, ja genau.
So, ja, die er immer macht. Der ist wirklich wie so ein klassischer Star, wo man so sagt, ja, der spielt eigentlich immer sich selber, aber der hat so eine ganz bestimmte Art zu spielen.
Ja, und die kommt halt an und die ist halt top.
Und das hat so, Sandra Hüller auch irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Also Sandra Hüller ist so...
Nee, die ist da schon, die ist noch mehr Arthouse. Die ist mehr,
was sie hat, ist halt so faszinierend, ja und so. Und dann denke ich aber, eigentlich müsste, ich meine, ich glaube, die ist nicht so der Typ, die irgendwie sich selber so, die von Talkshow zu Talkshow wandert und so sehr glamourös, das glaube ich, ist sie nicht so. Aber eigentlich müssten wir jeden Tag über Sandra Hüller berichten, weil die ist international, die hat es ja irgendwie geschafft, ja, so.
Genau, aber schon allein, dass wir halt auch diese Idee, also, dass mir zum Beispiel diese Demut von ihr so gut gefällt. Ja. Also dass mir das gefällt, dass sie eben nicht so drüber ist. Die hat dann zwar Outfits an, aber auch in Cannes jetzt oder so, aber du merkst halt, ja, die Outfits wurden ja halt, also sie sind immer speziell. Sie muss dazu stehen können. Es ist nie übertrieben. Das zeigt schon, wie wir so sind. Und das ist auch toll. Und ich muss ja selber zugeben, dass ich sowas viel mehr mag als dieses Hollywood-Gedingse so. Also weil es mir näher ist. Aber ich denke mir, die könnte auch ein bisschen noch mehr so strahlen oder so, was dann schon wieder mehr Ausstrahlung auf alle anderen Länder auch hätte, wo man sich denkt, wow, das ist ein echter Star so. Weil ich glaube, wenn immer die deutschen Stars kommen, wir sind trotzdem immer noch devoter als alle anderen so. Was auch gut ist, finde ich. Und ja, bodenständig haben auch wieder diese Kredibilität, so die ich ja mag und so, weil ich auch mit der ja auch besser umgehen kann. Aber manchmal wäre so ein Spritzer mehr, hey, ich sag's nur, wird, glaube ich, der ganze Filmindustrie wieder besser tun, weil dann mehr wieder diese Hoffnung, dieser Glanz wieder zurück wäre in den Augen. Und jetzt gerade ist es so echt schwierig.
Ja, auf der anderen Seite, das, was du gesagt hast, so nach dem Krieg auch, dann denke ich so, weil ich das vorhin sagte mit Maria Schell oder halt diese ganzen Heimatfilme, diese ganze Welle hier, Rudolf Brack und so, wie sie alle hießen, alles, was ich als Kind sehen musste, ob ich wollte oder nicht. Und da gab es schon noch mehr so einen roten Teppich. Also Romy Schneider, Stichwort so, ja, Romy Schneider. Das war schon, da gab es so einen roten Teppich. Ich weiß, dass mein Großvater mal, weil der auch viel mit Amerikanern zu tun hat, der hat nichts mit Film zu tun gehabt, aber so ein bisschen regierungsmäßig. Der hat mal erzählt, dass es mal so einen Filmball gab, wo er eingeladen war und da war irgendwie die kleine Romy Schneider und mit Magda Schneider und diese ganzen, und das war so sehr glamourös und ich so, oh, fand es als Kind ganz faszinierend, weil ich ja diese ganzen Leute kannte, die heute quasi vergessen sind teilweise. Also nicht Romy Schneider, aber Rudolf Brack höre ich wenig momentan von, ja. Oder was machen eigentlich die Kinder von Rudolf Brack? Könnte ich mal einladen vielleicht, könnte ich mal nachforschen.
Ja, stimmt.
Ja, ja. Was machen eigentlich die Kinder von Rudolf Brack? Aber dann sagen alle, wer ist, who the fuck ist Rudolf Brack, ja.
Das können die dann mal erfahren. Alle.
Ja, aber das ist auch so eine Zeit gewesen. Also es gab schon dieses rote Teppich, so ein bisschen Glamour. In Deutschland gab es nach dem Krieg schon noch, glaube ich.
Ja, ja, das stimmt. Nee, das gab es schon, aber ich...
Aber irgendwann ist das verloren
aber ich
gegangen.
Glaub, also irgendwann. Naja, ich habe da so das Gefühl, dass das noch so diese Auswirkungen waren, dass es das noch gab, so als diese Hoffnung nach dem Krieg, also wo ja dann auch dieses ganze Farbfilm und alles schön, diese ganze Bergwelt, das ist alles in der, dass es, und dann aber, als man das alles so ein bisschen mehr realistischer irgendwann verarbeitet hat und sich wirklich mal beschäftigt hat und auch diese Generation rausgewachsen war, die wirklich noch mit dem Krieg zu tun hatte und eher, also die Kindeskinder praktisch, die, also, oder besser gesagt die Kinder, die sich dann mehr auch Hippie und alles, wo mehr Bewusstsein dazu kam, mit der, dass man sich auch mal von diesem Krieg...
Also Fassbinder wäre auch ein Beispiel.
Ja? In dieser Zeit, wo man sich hart auseinandergesetzt hat. Ich finde, da setzte es ein mit dem, dass es schon in diese Richtung ging, dass man dann mal an den Boden der Tatsachen so ankommt und auch diese Entnazifizierung wahrscheinlich da schon dann irgendwie sehr weit fortgeschritten war und man diese einfach das Verdrängen weg war und eher die Aufarbeitung. Also ich finde, dass das dann schon krass da war und das dann schon.
Der Glamour
auch
ist ein bisschen gewichen, oder? In der Zeit.
Der Glamour ist gewichen, weil ich glaube, der Glamour wurde dann noch einfach, da hat man sich so danach hingesehnt und dann war der Glamour weg, weil man auch gemerkt hat, dass gerade diese Glamour-Stars gerade da auch bei den Nazis ja so verherrlicht wurden. Also ich glaube, das war, weiß ich nicht, also ich glaube, alles sehr interessant irgendwie und wie gesagt, auch von mir sehr küchenphilosophisch jetzt aufgearbeitet, also mit, aber wenn man sich das alles so anguckt, dann denke ich mir, man versteht schon, wieso man dann jetzt sehr vorsichtig mit vielem umgeht oder so. Oder jetzt auch gerade, ich meine, unsere Strömung ist ja gerade auch so, das heißt Strömung ist auch wieder wichtig. Man setzt sich mit allen möglichen Themen total krass auseinander. Manchmal, wenn ich Drehbuch schreibe, ich meine, mein Drehbuch, dieses in der Oberpfalz, ich meine, da kommt Drogen vor, da kommt alles Mögliche vor. Prinzipiell habe ich überhaupt keine Lust. Natürlich will ich weder frauenfeindlich noch irgendwas reinschreiben, aber wenn ein Mann auf einer Party nachts um 3 mit 10 Ficken in sich despektierlich über eine Frau redet auf Dialekt, muss das in einem Film möglich sein, weil es halt so ist.
Ja.
So.
Ja.
Wenn ich aber dann jemanden höre, der sagt, ja, nee, aber das ist schon bedenklich, das geht nicht.
Ja.
Oder ich hatte zum Beispiel eine Szene drin, oder ich habe sie immer noch drin, das sind halt zwei 16-Jährige, die steht halt total auf den einen Kerl. Der säuft sich halt da so, auch auf dieser Party, auf dieser Plattenparty, total um, sitzt dann an der Wand. So, sie geht halt hin und denkt sich, jetzt ist der Moment, wo sie ihn mal küssen kann. Setzt sich halt so auf seine Beine praktisch drauf, beugt sich zu ihm runter und knutscht halt so an ihm so ein bisschen rum. Haben halt Leute gesagt, hey, das kannst du heute nicht mehr machen, das ist komplett übergriffig. Dann sag ich, ja, aber weißt du, das ist ja jetzt mal auf einer Party und sie so, das Einzige, was dich rettet, ist, dass es eine Frau bei einem Mann macht. Dann sag ich, ja, aber man muss doch noch abbilden können, wie eine Dorfparty echt hinten, ich muss es ja nicht sagen, dass es toll ist, aber man muss doch noch die Realität abbilden können, weil es gibt halt immer noch das irgendwo im Suff zwei rumknutschen und was weiß ich so. Aber es ist krass, was man mittlerweile, also wo man sagt, okay, nee, und man kann auch kein Dorf mehr erzählen, ohne dass natürlich dann auch noch 10 Nationalitäten vorkommen, egal ob es sie da gibt oder nicht, aber die müssen vorkommen.
Ja, ja.
Und es ist natürlich alles so, wo, und auch was dann wie und was, und du willst dann eine Bettszene drehen, muss die sein? Und ich so, ja, die sind betrunken, dann vögeln die halt. Ja, aber ist schon schwierig. Und dann denkst du dir, okay, also, ja, also, es ist, also ich verstehe es, und man muss da alles, über alles nachdenken, über alles reden, ist auch gut, dass geredet wird. Aber im Endeffekt muss es immer noch eine Freiheit geben, dass du sagst, wenn du was abbildest, klar, ich meine, man darf jetzt nicht alles abbilden, was jemanden auch verletzt oder Minderheiten verletzt etc. Das ist alles vollkommen klar. Aber man muss noch was abbilden können, mit einer Leidenschaft und einer Energie, die es halt einfach gibt. So.
Nein, du darfst, wenn es um Verletzung von Minderheiten geht, sagen wir mal, du darfst nicht deine Stimme geben, sozusagen sagen, ich möchte das jetzt irgendwie oder möchte gerne die Minderheit beleidigen oder was auch immer. Aber du, wenn du einen Charakter erfindest, der Minderheiten beleidigt, weil er so ist und das ist stimmig,
dann muss das noch möglich sein.
Das muss sein, das geht nicht anders.
Ja. Genau, oder so, oder und das ist aber halt alles, und das ist halt auch so verrückt, dass das mittlerweile so ist. Und da merke halt ich immer, was willst du denn da noch schreiben? Weil ich meine, man kann ja nicht nur die ganze Zeit über irgendwelche Tragödien, über Minderheiten schreiben, die dann gut ausgehen. Also das oder so. Also das ist
Geschichten. Jeder Martin Scorsese-Mafia-Film wäre heute ja fast gar nicht mehr möglich, weil du sagst, wie behandeln die Frauen? Da sind ja nur Italiener, da müssen auch andere Ethnien in der Mafia angehören, die dann bringen die auch noch Leute um und so. Ich meine, das ist ja alles nicht politisch korrekt. Alle rauchen, nehmen Drogen, saufen, schlagen Frauen. Der Goodfellas wäre nie entstanden in der ARD, ja? Also,
ja, eben. Und das ist halt ganz schwierig. Und ich meine, und trotzdem gibt's immer noch so wie Goodfellas oder irgend sowas. Gibt's heutzutage noch. Weil schau dir doch alle, die ganze Welt mal an. Ja, es ist alles da ist noch nicht keine Gleichberechtigung. Da ist so, was weiß ich. Also, man muss das schon noch. Aber das ist, glaube ich, sehr schwierig. Weil ich finde das Bewusstsein, das wir jetzt alle haben, total gut. Und dass es nicht einfach über alles so drüber gebügelt wird. Und dass man sich wirklich 10-mal überlegt, sag mal so und so und so. Aber wenn man 20-mal überlegt, dann ist irgendwann der Esprit von so einem Drehbuch auch weg.
Ja, ja.
Und das meine ich eben mit dieser Mutlosigkeit. Und dann lieber mal alle Spitzen rausnehmen, oder 10-mal den Erklärbär machen, bis es auch der letzte Depp checkt. Und das Publikum komplett unterschätzen, finde ich dann auch irgendwann. Also so kommen wir nicht in die Weltriege des Kinos so.
Nee, kommen wir auch nicht. Und ich denke, was ich immer ganz gerne als Beispiel sage, ist auch in diesem Drehbuch, in meinem Film geplanten Langfilm Sick Cop, geht es ja auch ein bisschen so latent um so Polizeikorruption, ja. Und dann habe ich natürlich so am Anfang gedacht, wenn ich das geschrieben habe, dann muss ich ja dann die Polizei, also es gibt hier in Darmstadt tatsächlich hat die Polizei mich mal bei meinem ersten Kurzfilm auch unterstützt. Da hatte ich irgendwie zwei Wagen, da haben die mir dann geschickt mit 4 Polizisten mal für so eine Zeit. Und ich gedacht, ja, aber eigentlich in Deutschland ist es so, also wenn du was über Polizeikorruption schreibst, du reichst es da ein, bei der Polizei könnt ihr dann das Filmprojekt unterstützen, dann machen die es auf gar keinen Fall. Die sagen, das wollen wir nicht. Aber du kannst ja nicht deswegen das Drehbuch anders schreiben. Also da ist ja jeder Sidney Lumet-Film, der sich sehr viel mit Polizeikorruption, so wie Serpico oder irgendwas auseinandergesetzt hat oder Prince of the City, der hätte ja nie drehen können. Also so, weißt du, so du darfst eigentlich auch so, du darfst halt so überhaupt nicht an so ein Filmprojekt rangehen. Also du musst eigentlich sagen, ich muss die Geschichte, die ich erzählen will, meine Vision, und es ist mir scheißegal, wie die Leute, also wenn sich da einer irgendwie in die Polizei sagt, ja, aber das ist, so sind wir sind doch gar nicht korrupt, sag, ja, aber in meiner Welt seid ihr das. Also so, Ende.
Und dann muss man halt dann. Darf einen halt die Polizei nicht unterstützen. Dann muss man halt irgendwie anders machen.
Ja, da muss man es anders. Es gibt übrigens auch so private Polizeiwagen, die man mieten kann. Wollte ich nur mal sagen, so Filmwagen gibt es ja auch.
Ja, ja, ich weiß. Ja, ich kenne in München die Filmcops. Die sind ja auch so private.
Das kann man dann.
Genau, man muss es halt dann so machen.
Ja, man muss es irgendwie so machen. Man darf sich, und ich glaube, das ist ja unterm Strich dieses, man darf sich nicht anbiedern und sein Projekt quasi verraten damit, ja.
Nee, genau, weil wenn man auf alles Acht gibt, was man dann nicht darf, dann hast du am Ende, so. Und das ist, glaube ich, und das ist halt in Deutschland schon so schwierig, weil wenn man selber schon so viel Mut und Werf besitzt, dass man sagt, ich mache das gegen alle Widerstände, aber dann kommt natürlich, irgendwann will man natürlich, dass es irgendwo gezeigt wird, entweder im Kino oder auf Festivals oder doch, dass ein Sender mitmacht und ein bisschen Geld gibt oder so. Aber wenn die dann auch noch kommen und dann wirklich einem diese Mutlosigkeit auch noch mitgeben und sagen, ja, nee, also Korruption in der bayerischen Polizei wollen wir nicht sehen, weil sonst sind so, dann kannst du ja nichts mehr machen. Also wenn Korruption nur noch im Tatort erlaubt ist, weil Tatort guckt jeder Sonntagabend, da weiß schon jeder, die fahren, da darfst du alles mal machen, aber sonst nicht, ist dann auch blöd. So.
Ja. Naja, oder. Also im Tatort, glaube ich, ist die Korruption da gibt es dann Korruption, aber das sind nur 2 Polizisten und es ist nicht die ganze Polizei.
Ja, natürlich,
und
die waren dann schon... Das ist nur ein gewisser Strang oder so. Aber das kann man dann schon mal zeigen, aber natürlich, die Guten sind immer die Guten, ja klar.
Die Guten sind immer die Guten.
Ja, mein Gott. Also...
Also das ist es, genau. Das ist, und ich glaube, das ist für dich wahrscheinlich auch dann nochmal, gerade wenn du dann wirklich auch eben zu diesen ganzen Sendern gehst und so und dann mit deinem eigenen Projekt, mit deinem eigenen Drehbuch, das kann auch... Und ich hoffe, das ist nicht so für dich, aber so ein bisschen so Herzschmerz, glaube ich, auch verursachen, wenn dann anfangen, fremde Leute in dem eigenen so rumzustochern, oder?
Ja, sag mal, Herzschmerz. Ich werde immer erst unfassbar sauer. Ich glaube, ich bin so richtig genervt. Nee, ich bin wirklich. Ja, nee, ich merke das richtig. Nee, es war jetzt so, ich musste jetzt wirklich, also ich will ja dann, ich bin ja eigentlich ein total kooperativer Mensch. Aber ich bin ja auch jetzt nicht so die mega erfahrene Drehbuchautorin und Regisseurin. Ich habe ein paar Kurzfilme gemacht und ich bin jetzt am Anfang, dass ich wirklich Konzepte verkaufe und schreibe und so. Aber das Lustige ist, dass ich da sehr, also wenn ich was beschlossen habe, dass ich das super finde, dann ist es sehr schwer, mich da wieder abzubringen. Also weil dann denke ich, das hat jetzt Hand und Fuß und so ist es, so muss es sein. Was aber ganz gut ist, weil ich glaube, sonst würde ich nicht schreiben, weil wenn ich von dem, was ich tue, nicht überzeugt bin, dann wäre mir das alles zu anstrengend. Das heißt, ich kann es hart verteidigen. Also wenn es für mich mal stimmt, kann ich es richtig krass verteidigen. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn natürlich jetzt, wie zum Beispiel jetzt mit meinen Produzenten, die halt dann sagen, ja, pass mal auf, wir verstehen das schon, ist auch gut, aber wir müssen jetzt dann zum BR, wir müssen zum Filmfördervor Bayern. Also wir müssen jetzt, die sollen das ja machen. So, ja. Das heißt, liebe Katrin, sei doch kooperativ und überleg dir mal, wir müssen es ist zu lang. Das ist mir dann noch klar. Okay, 105 Seiten sind zu lang, das stimmt. Es muss halt so eine Art 90 Minuten sein, weil 90 Seiten, 90 Minuten, dass die irgendwie merken, ja, die übertreibt es nicht bei ihrem ersten Kinofilm so. Und dann habe ich halt auch eine besondere Struktur gewählt, so ein bisschen ineinander verschachtelt und so. Und die sagen halt dann, weißt du, es ist alles super, aber du hast eh schon so viele krasse Geschichten, 30.000 Charaktere da drin. Jetzt könnten wir mal versuchen, dass du die Struktur vereinfachst, ohne dass wir die Charaktere eben verlieren. Also weil sonst, wenn du die Struktur lässt, müssten wir vielleicht einen Strang rausnehmen. Und wenn ich das schon höre, Strang rausnehmen, Struktur ändern, dann platzt mir eigentlich der Hals. Also ich werde innerlich richtig, ich kann es gar nicht. Und es hat mich jetzt wirklich fast mein ganzes Dasein gekostet, weil die letzten Wochen habe ich damit verbracht, mich hinzusetzen und mich einfach, also nicht, dass ich es nicht einfach könnte. Ich sitze dann davor und denke mir, nee, ich will es jetzt nicht. Und das ist dann nicht ganz Herzschmerz, es ist eher wirklich, ich bin einfach so stinkig auf Gott und die Welt. Und dann will ich aber natürlich kooperativ sein oder mindestens scheinen und denk mir dann, komm Stahl, du wirst doch jetzt schaffen, das jetzt einfach mal zu erfüllen. Sei doch mal kooperativ. Du kannst dir danach immer noch sagen, du findest es scheiße und du machst es nicht, aber mach's doch mal. Und es fällt mir so schwer und ich habe es jetzt gemacht und ich bin jetzt sehr gespannt. Also, weil ich habe es jetzt vereinfacht, ich habe mich runtergeschraubt, ich war kooperativ. Und es hat mich echt was gekostet. Und Herzschmerz ist noch nicht da. Nur einfach, ich werde dann so sauer. Also, aber so lustig sauer. Ich hasse mich halt dann selber die ganze Zeit beim Schreiben. Das ist wirklich lustig. Und ich teufel die ganze Zeit rum. Meine Umwelt ist hart genervt von mir, weil ich so schlecht gelaunt bin.
Super.
Aber I did it. Ich habe es gestern abgeschickt. Immerhin.
Ja, und du hast natürlich, wenn du das so sagst, weil du dich selber scheinbar manchmal Stahl nennst, das ist ja natürlich auch der perfekte Name für ein Plakat. Also das muss man wirklich sagen, so wie De Niro, dann Stahl.
Ja. Absolut.
Das ist eigentlich, bist du auf dem besten Weg. Ja,
ja, mein erstes Solo-Programm, das ich mir ja auch noch gerade schreibe, heißt Stahlallüren, das ist wie meine E-Mail-Adresse.
Ja, wie deine E-Mail-Adresse. Oh, jetzt haben wir deine E-Mail-Adresse gesagt.
Ja. Naja.
Muss ich rauspiepsen.
Könnt mir gerne E-Mails schreiben, wenn euch das noch nicht reicht, was ich rede. Welcome.
Ja, genau.
Wer es aushält.
Okay. Das gehen wir mal hier so raus. Also wenn ihr der lieben Katrin E-Mails schreiben wollt, ja. Wir blenden die E-Mail-Adresse und Telefonnummer gerade genau. Nochmal ein, ja. Falls ihr anrufen wollt.
Und alle Kanäle, auf denen ich erreichen kann, wenn es euch immer noch nicht reicht.
Gar kein Problem, immer gerne.
Mein Freund überweist euch dann 10 Euro pro Stunde, damit er mir zuhört.
Also der ist froh, oder was, wenn er entlastet wird? Oder?
Der ist froh, wenn er sich nicht anhören muss, wenn es mal irgendjemand anders macht.
Ach Gott, der ja. Arme. Ach, das macht er bestimmt gerne. Ja, liebe Katrin, es war total interessant, mit dir darüber zu reden. Gerade so über diese deutsche Filmlandschaft. Ich finde das echt spannend. Und gerade weil du auch, kannst du aus dem Vollen schöpfen. Du hast ja nun mal die Erfahrung. Ich bin ja hier in Darmstadt. Hier gibt es eigentlich, ich glaube, ich bin der einzige Filmemacher hier in Darmstadt. Ich weiß nicht genau.
Nicht so schlecht. In der Oberpfalz gibt es auch nicht viele.
Ja, gut.
Da kann man immer gut in die Kerbe reinhauen, weißt du?
Ja, ja, das ist ganz gut. Das ist gar nicht so schlecht. Dann ist man
Randgruppe irgendwo sein ist gut.
Randgruppe ist immer gut, gell? Ja, ja.
Ja.
Das stimmt. So, und dann hoffen wir natürlich hier, dass wir dich dann eines Tages auch in meinem Film sehen. Und du weißt ja, es dauert natürlich immer. Das ist ja, ich sage immer so, es ist immer, wie, als ob man sich in so ein Boot setzt. Man muss halt einfach immer paddeln und dann fährt man so den Fluss lang. Letztens sagte der Miguel Abrantes Ostrowski, der den Bösewicht...
Den kenne ich auch gut.
Den kennst du, gell?
Ja. Ach, der Miguel soll mitspielen, das wusste ich
noch gar nicht. Der spielt den Bösewicht.
Ach, ich liebe den Miguel.
Ah, das ist ja schön. Das ist ja schon mal schön. Ja. Das ist ja schon mal, das ist gut. Ja. Ein homogenes Team ist doch sehr wichtig vor der Kamera. Aber
ja,
der Miguel ist, der wird am liebsten morgen schon drehen. Der sagt, der hat mir gerade.
Das ist mir klar, der wird gern alles morgen machen. Der brennt zum Beispiel auch Lichterloh.
Ja. Das liebe ich auch an ihm. Ich finde es auch ein begnadeter, guter Schauspieler und der hat auch eine tolle Präsenz und so weiter. Er hat mir letztens gerade geschrieben, nicht so viele Talks machen, fang mal an zu drehen. Ja. So.
Ja.
Also. Aber das ist so ein bisschen das, was ich dann auch ihm quasi sage. Ich meine, das weiß er ja auch, er ist ja auch nicht doof, aber so dieses, man muss immer in Bewegung bleiben und ihr müsst mir da vertrauen, das wird schon. Man muss aber trotzdem fahren, aber das geht nicht so schnell. Das dauert einfach.
Ja, ich weiß es ja, das dauert.
Das dauert.
Aber
das
es dauert. Ist Hauptsache, man kommt mal in dieses Fahrwasser.
Ja, man muss in dieses
Fahrwasser. Bei mir dauert es ja jetzt auch schon, ja. Man muss einfach machen, Step für Step und jeder hat halt da seine eigene, jeder hat da so seinen eigenen Zeitplan, der sich dann so ergibt.
Ja, absolut. Also deswegen, und das mir sagte letztens der Götz Otto, ja, den kennst du wahrscheinlich auch, der hat auch mal schon früher in meinem Kurzfilm mal mitgespielt. Der kommt hier witzigerweise aus der Gegend, also er kommt hier aus der Nähe. Das deswegen, glaube ich, hat der damals, ist der auf mein zweites Kurzfilmprojekt, da hat der mitgemacht, so angesprungen, ja. Der hat witzigerweise damals auch, ich habe durch irgendeinen Zufall seine E-Mail-Adresse rausgefunden, die blenden wir gerade jetzt auch nochmal ein, und dann kam so eine komische Mail zurück, wo in Mundart, in hessischer Mundart damals, ja klar, super, mach ich in deinem Projekt mit, super Dings, und dann denke ich so, was ist das denn, ist das ein Witz oder das ist doch nie im Leben Götz Otto, und dann war der das, aber wollte halt einfach lustig sein, ne? Und dann ist der hier angekommen und der hat natürlich auch letztens zu mir, weil ich bin immer noch mit dem so ein bisschen verbunden und der ist auch manchmal hier in dem Talk und so, und dann hat der gesagt, ja, ich bin nur sauer, dass du mir nicht die Hauptrolle gegeben hast, aber wie willst du das denn, da hast du ja schon was vorgenommen und so, das ist ja, wie willst du das denn eigentlich machen, gell? Aber das sind halt trotzdem Leute, die dann sagen, ich habe keine Ahnung, wie du das machen willst, aber wenn du es machst, dann bin ich auf jeden Fall dabei, ja? Weil das ist schon dann geil. So.
Ja, aber weißt du, von denen allen LOI holen und dann kannst du gleich damit protzen, also die gleich mal ein bisschen festzuhören, weißt du, ob die dann am Ende wirklich mitspielen, so. Aber einfach, wenn du sagen kannst, von denen hast du alle ein LOI und kannst das alles am Tisch legen.
Ja. Ich weiß, das war
ja... Weil wir schnüren gerade auch ein Paket.
Ja, so habe ich...
Paket schnüren.
Ja, das mache ich ja halt momentan gerade viel, Paket schnüren. Das ist, deswegen dauert das auch ein bisschen, weil... Also vor allem hinter der Kamera. Vor der Kamera ist gar nicht so schwierig, aber hinter der Kamera. Und da ist es natürlich auch so, muss man nochmal sagen, da geht es mir halt nicht nur um dieses irgendwelche Namen haben, sondern so eine Verbindung. Also Namen oder Leute, die in guten Sachen mitgespielt haben, aber halt auch gute Schauspieler sind. Das bringt jetzt nichts irgendwie... Keine Ahnung. Weiß nicht, Mike Krüger oder gut, der ist jetzt nicht mehr so, also nichts gegen Mike Krüger, ist bestimmt ein begnadeter Schauspieler, aber weißt du, irgendwelche, man aus dem Fernsehen, Barbara Schöneberger, ja, so als Beispiel. Ja, Grüße gehen raus. Das ist auch nicht despektierlich gemeint, aber die muss jetzt nicht unbedingt in meinem Film mitspielen, nur damit dann steht Barbara Schöneberger, weißt du, so. Das wäre fatal für so ein Projekt, ja. So.
Ja. Ja, nee, natürlich. Nein, aber das ist,
Also fliegt mir, wenn ich berühmt werde, fliegt mir das um die Ohren. Also, Schöneberger, fatal für Peckham, ja, meine, sagte er damals.
Ja. Irgendwas.
Ja, sie bringt das Projekt zum Scheitern, sagte er. Ja,
ja so, genau.
Obwohl sie sich noch nie getroffen haben im Leben. Ja, nee, also, unterm Strich, wir bleiben lose in Kontakt, liebe Katrin, würde ich sagen. Weiterhin.
Absolut.
Und ich wünsche dir viel Erfolg für dein eigenes Filmprojekt. Was denkst du denn, frage ich jetzt nochmal ganz zum Schluss, was denkst du, wie lange dauert es, bis du das auf die Leinwand kriegst? Was würdest du sagen, aus dem jetzigen Standpunkt? Oder bis du drehst, was denkst du?
Ich bin jetzt mal ganz kess, weil man soll ja immer positiv.
Ja.
Also, ich drehe das nächstes Jahr.
Nächstes Jahr drehst du?
Ich drehe nächstes Jahr im Sommer in der Oberpfalz.
Alles klar.
Ich sag's jetzt einfach mal so und füge da auch gar nichts hinzu.
Geil, okay.
Geil, oder?
Ja, ist geil. Das ist toll.
Geil. Jetzt kriegen dann gleich alle Angst, die es hören. Aber so ist es.
Du vor allem die Oberpfalz.
Ja, genau so. Okay. Nee, aber es ist nicht unrealistisch, muss ich wirklich sagen. Also wenn jetzt meine Produzenten weiterhin so ein Tempo dranlegen irgendwie, dass mir ganz schwindelig wird, ich kann mir das gut vorstellen. Also, keine Ahnung, dann drehen wir das einfach nächstes Jahr im Sommer. Punkt.
Wie heißt es nochmal?
Schweinesonne.
Schweinesonne heißt es. Das ist ja ein interessanter Titel. Kann man sich auf jeden Fall merken, würde ich sagen.
Ja.
Schweinesonne. Genau. Also ihr da draußen, merkt euch die Schweinesonne.
Und nächstes Jahr, übernächstes Jahr im Kino.
Übernächstes Jahr im Kino, ja, nur im Kino. Ja. Spielst du auch mit eigentlich?
Deutschlandweit. Also es gibt eine Rolle, die könnte ich spielen, ja, aber ich habe mir eigentlich keine reingeschrieben, weil okay, ich das unseriös finde, wenn Schauspieler sich immer selber Rollen reinschreiben, weil sie einfach drehen wollen. Ich will ja einfach einen Film machen. Aber ich könnte eine Rolle spielen und alle sagen, Stahl, mach's doch, weil du wärst ja dumm, wenn du nicht mitspielst. Aber ich hadere da sehr mit mir. Also zu 99% spiele ich nicht mit und 1% denkt sich, ja, zerfix, dann spiel halt mit. Also so.
Vielleicht mal gucken. Ja, oder spontan, wer weiß. Gell? So. Vielleicht wird einer krank.
Ja.
Gut. Also, liebe Katrin, dann bleib noch kurz dran, aber alles, alles Gute und dann hoffentlich kommst du dann auch oder live vom Set oder so, machen wir so ein Interview dann.
Ja, entschuldige, ich habe jetzt nur immer so komisch geguckt, weil meine Katze hing gerade mit ihren beiden Pfoten irgendwie so am Vorhang und hat irgendwie so komisch geguckt, als ob sie gleich alles runterzerrt. Deswegen habe ich jetzt gerade so ein bisschen creepy da hochgeguckt, aber sie hat es jetzt geschafft, ich muss sie nicht retten und der Vorhang ist auch noch ganz, Gott sei Dank.
Wie heißt also die Katze denn?
Fritzchen.
Fritzchen. Ach Gott, Grüße, ja. Grüße an Fritzchen.
Fritzchen, Grüße. Ja, ich hoffe, der springt jetzt. Eigentlich müsste jetzt einmal hier durchkommen.
Bayerische Katze, gell? Ja.
Der ist ja Oberpfälzer Katze.
Oberpfälzer Katze. Sind die anders vom Typ her als so jetzt so?
Er ist ein großer Prolet. Ja. Er geht ein bisschen breitbeinig und miaut so ein bisschen miau, so unten. Und ich habe dann noch einen Schwaben, den Flauschi. Ja. Flauschi ist ein bisschen komisch. Also Schwaben sind ganz komisch. Flauschi ist ein ganz komischer Typ. Und ich wusste erst nicht, ich dachte, es ist auch ein Oberpfälzer. Dann habe ich herausgefunden, er ist ein Schwab. Jetzt ist mir einiges klar. Also, Liebe geht raus an alle Schwaben, aber ihr seid speziell.
Absolut. So. Okay. Ja. In diesem Sinne, mach's gut, liebe Katrin. Ja? Ciao, ciao.
Mach's auch sehr gut. Ciao, ciao.